Hallo, hier ist der Michael Andres vom Weingut Andres aus Deidesheim. Ich mache das Weingut zusammen mit meinem Bruder Thomas. Und ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte zu Tobi Glas. Ich kenne Tobi schon etwas länger. Am Anfang kennengelernt über eine Hausmesse bei Geisels Weingalerie, wie er noch im Wernigerhof gearbeitet hat. Und dann während Corona war er kurzzeitig Praktikant bei uns, weil, wie es bei so vielen war, war in der Gastronomie nichts mehr zu tun. Und natürlich die Landwirtschaft, die schläft nie. War eine wahnsinnig witzige Woche, wie er da war. Ich habe mich gefühlt wie ein Schwerstalkoholiker, weil wir haben jeden Abend gesoffen wie die ganz Großen. Er hat geile Weine bei gehabt, wirklich aus Burgund, Pierre-Yves, Rumier. War für mich damals mega spannend auch, mit ihm das zu verkosten, weil er hat einfach einen super Gaumen und er probiert unheimlich viel gerade aus dieser Region. Und ich höre ihn da auch gerne zu, wenn er was dazu erzählt. Und hat mich damals in der Woche so viele Dinge gefragt und hat immer gesagt, das macht Rumier so, das macht Le Jobelier so, macht ihr das auch so? Da habe ich Dinge gefragt, wo ich gesagt habe, boah, das weiß ich gar nicht, dass du das als Laie, also eigentlich Sommelier, nicht ganz Laie, aber nicht vom Fach, so tief in die Materie kommt, war ich sehr erstaunt. Also hat mich schwer beeindruckt. Das ist ein Megatyp. Und ja, aus der ganzen Sache ist eine Freundschaft entstanden. Und immer wenn es mal geht, kommen wir nach München, ist ja auch eine schöne Stadt. Und kennen wir auch andere viele Leute, wo dort sind. Und besuchen immer gern mal Tobi und wieder gern mal einen drauf machen. Bisschen Party natürlich nebenbei auch noch, aber immer auch ein bisschen cooles Weintasting. Deshalb, das ist meine Geschichte zu Tobi Glas. Super Mann, unheimlich gute Nase, unheimlich guter Gaumen. Einfach top in dem, was er macht. Ganz liebe Grüße aus dem Kältehaus von der Weinlese 24.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast teilt mit mir eine Liebe zu gereiften Weinen. Und dies vornehmlich aus dem Burgund und aus dem Bordeaux. Die Erfahrung darum sammelte er unter anderem während eines 5-jährigen Auslandaufenthaltes in Australien und in England. So war er in Australien in den Top-Restaurants Rookpool bei Neil Perry, in Sydney sowie Harrison in Port Douglas, tätig, um anschließend seine Weinkenntnisse bei Marcus Warren at the Berkeley in London zu vertiefen. Um danach im Jahre 2012 Sommelier im Terrine und Tantris in München, im Jahr 2014 Restaurantleiter und Sommelier in Shane's Restaurant, 2018 Chefsommelier bei Werneckhof bei Geisel tätig war. Ganz nebenher Sommelier des Jahres wurde 2020 die Eröffnung des Salon Rouge bei Toru Nakamura in München mitbegleitete, um 2023 zusammen mit seinem Bruder das kürzlich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Brothers zu eröffnen und Gastronomie mit einer absoluten Leichtigkeit zu leben. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen und hoffentlich extrem viel über gereifte Weine erfahren, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Dank Ihnen ist dieses Projekt realisierbar. Und nun ist es soweit. Nun ist er da. Herzlich willkommen, lieber Tobias Klaas. Du testest regelmäßig fürs SZ-Magazin Weine, oder?
Ab und zu, regelmäßig noch nicht ganz, aber immer mal wieder kommt ein Test über Rieslinge oder irgendwelche Rosés. Macht Spaß.
Findest du es gut?
Ich finde es sehr spannend, ja. Das ist für einen selber auch nochmal eine Challenge auf jeden Fall, weil man da zum Beispiel, also vorletztes Mal waren es Discounter Rosé oder einfach sehr günstige Rosé, ich glaube bis 10, 11, 12 Euro. Mhm. Und das trinkt man dann normalerweise nicht, also ich trinke das normalerweise nicht, auch nicht, weil ich es jetzt nicht gut finde oder weil es mir nicht gut genug ist, sondern einfach, weil das nicht in meine Nähe kommt. Also ich bin nirgendwo, wo man sowas trinken könnte. Und deswegen ist das sehr spannend gewesen, das mal zu probieren nacheinander. Und ich war überrascht, wie viele Unterschiede es gibt.
Okay, was ist so deine Range, was du normalerweise trinkst? Also sei es betrieblich oder wenn du mit Freunden unterwegs bist. Hast du da sowas, wo du sagst, also ich trinke keine Weine prinzipiell unter 5, 7, 100 Euro oder nicht über 20.000 Euro?
Nee, überhaupt nicht, sondern eher, was verfügbar ist. Also man ist ja als Sommelier auch irgendwie, der Job ist ja auch irgendwie, die Weinkarte so zu scannen, dass man den besten Wein für den besten Preis irgendwie, hört sich jetzt natürlich nach einer deutschen Tugend gleichzeitig an.
Ja, ist aber letztlich die Aufgabe, also das ist ja gar nicht so verkehrt.
Absolut.
Ja.
Ich sag mal, so ab 50, 60, 70 Euro ist es dann schon immer was, wonach man schaut, was Spaß macht. Es geht aber auch drunter, also ich habe da keine Restriktionen. Es ist nur so, dass wenn ich selber Wein trinke, also wenn ich selber Wein aufmache, dann ist das gar nicht so oft, weil einfach unter der Woche ich nichts trinke, ja, damit ich in der Arbeit fokussiert bleiben kann. Und am Wochenende dafür dann vielleicht mal ein Fläschchen mehr. Und da ist es dann meistens auch mal ein bisschen was Besseres. Oder andere Leute bringen was mit. Also meine Freizeit ist ja sehr auf Wein basiert. Und wenn ich mich mit Freunden, anderen Weinverrückten treffe, muss ich da ganz deutlich dazu sagen, dann ist das schon immer eine sehr gute Weinrunde mit sehr guten Weinen.
So habe ich dich auch kennengelernt, also dass dein Fokus 100% Arbeit ist. Und es war ja auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein Problem in unserer Vorabsprache, Terminfindung, dass du also alles über, also die Arbeit über alles priorisierst und da sehr, sehr konzentriert bist, was manchmal bestimmt nicht einfach ist, also da auch im Rahmen der Freizeitfindung oder andere Sachen irgendwie zu realisieren.
Absolut, oder die Ehe auf jeden Fall.
Gibt's auch noch, ja.
Gibt's auch noch, genau. Ja. Wir haben uns ja, das ist ja immer noch relativ frisch, ja. Wir sind jetzt seit 2 Jahren offen und hatten jetzt das erste Mal ja eine kleine Konzept, eine temporäre Konzeptveränderung, einfach weil unser Küchenchef eine Leisten-OP hatte. Da ist zum Glück alles gut gegangen und der ist wieder wohlauf. Aber mussten da ein anderes Konzept finden, das ohne ihn funktioniert, und das hat super geklappt. Und die Vor- und Nachbereitung dazu war etwas zeitintensiv.
Glaube ich.
Und dazu, ja, Restaurant voll, also, aber ja, wir haben es ja geschafft.
Und da will man ja auch nichts riskieren, also gerade mit diesem jungen Erfolg, das ist ja spektakulär. 4 Monate nach der Eröffnung habt ihr ja bereits einen Stern bekommen, was ja extrem selten ist, und ihr wurdet den Vorschusslorbeeren, die man euch dargeboten hat, ja mehr als gerecht. Und das in einer Stadt wie München.
Vielen Dank. Das kann man natürlich, ich kann die ganze Glorie wirklich nur unserem Küchenchef Daniel und seinem Team geben, der von Anfang an so konsequent war und gesagt hat, wir machen das genau so. Und Michelau hat das gewertet und wir sind froh drüber. Also das hat uns auf jeden Fall einen Kickstart besorgt.
Findest du das auch? Also findest du auch, dass es zu, keine Ahnung, zur reinen oder zu 90% Küchenleistung ist, oder? Es ist immer ein bisschen ketzerisch gefragt, gerade von Kellnerseite. Und es wird ja in den Statuten niedergeschrieben, aber ich bin einfach immer so ein bisschen skeptisch.
Es ist eine sehr interessante Frage. Also ich habe ja länger in England, in London gelebt, und da ist Michelin ein bisschen offener. Also man erkennt die geben sich öfter zu, also geben sich öfter aus dann am Schluss und sagen, wir waren von Michelin und so weiter, Inspektor. Und erzählen auch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen, so nach dem Motto, worauf es ankommt. Und da, also UK, haben sie immer gesagt, ist eine reine 100%ige Küchenleistung. Und man sieht das ja dadurch, dass im Ausland, in Singapur zum Beispiel, gibt es ja diese Nudelküchen, die auch einen Stern haben. Oder es gibt, glaube ich, eine insgesamt. Und da ist der Service halt, es gibt keinen Service, so nach dem Motto. Von dem
Bangkok her, ist die, glaube ich.
Oder in Bangkok, ja. Also in dem Kontext, Service ist wahrscheinlich bei uns einfach nur nice to have on top, aber man muss schon sagen, das war bei uns auf jeden Fall eine Küchenleistung, also das kann man ganz klar sagen.
Findest du aber, das Essen kann schmecken, wenn der Kellner, der Sommelier einfach muckst?
Wie meinst du das, Entschuldigung?
Das also, wenn du einen perfekten Teller bekommst und dann haut dir jemand den Teller hin und sagt, friss, ist der Abend gelaufen, dann kann man das Essen auch nicht mehr genießen.
Das stimmt, ja. Ich habe das auch schon erlebt, also in anderen Restaurants, wo ich gearbeitet habe, dass die Gäste sich so schlecht gefühlt haben, dass das Essen dann Nebensache war. Also oft in Deutschland jetzt weniger, auch immer mehr, aber oft wollen die Leute ja auch einfach wirklich interagieren mit dem Kellner. Im Ausland ist das extrem, also man wird Ich war ein Jahr in Australien und jeder Gast, also wirklich 99% der Gäste wollen ins Gespräch kommen, sagen, wo bist du her, was machst du hier? Und da ist das Essen schon dann nice to have, aber als Nebensache.
Ist da noch mehr, ne? Also das hatte ich in Kalifornien auch, als ich da gearbeitet habe. Oder wenn man halt reist, dann merkt man das ja auch, dass an den Nebentischen viel mehr mit den Kellnern interagiert wird, außer vielleicht in Frankreich. Wo
warst du da?
In Kalifornien, da war ich in Oakhurst, Yosemite National Park. Das ist ein kleines Relais-Chateau-Haus, wo ich war, Chateau Sirot und Ernest Elderberry House.
Cool.
Und das war damals eine Österreicherin, die Erna Cuban-Clannon, die ist nach Kalifornien ausgewandert, hat dort mehr oder weniger Europa gerebuildet, wenn man so möchte, und so ein kleines europäisches Hideaway gebaut. Und für mich, ich bin damals rübergegangen, damit ich Englisch lerne, weil ich relativ schlecht Englisch gesprochen habe und so diesen Zeitgeist einfach so ein bisschen mitbekomme. Und da gab es halt hauptsächlich deutsche und österreichische Weine, was für mich halt ein Riesengoal war, weil ich mich damit zumindest auskannte und dann so nach und nach Kalifornien entdecken konnte. Aber es war für mich eine absolut prägende Zeit und ich kann jedem eigentlich nur dazu raten, zumindest eine gewisse Zeit einfach mal im Ausland zu verbringen. Wird bei dir wahrscheinlich genauso gewesen sein, oder? Mit England und Australien?
Ja, absolut. Also sehr unterschiedliche Service-Standards, sage ich mal, sehr unterschiedliche Approaches zu dem Gast, aber was ich eben meinte, in Kalifornien ist das halt, oder USA allgemein, ist ja servicetechnisch Wahnsinn. Also da gehst du in eine Pizzeria und wir waren ja auch in Napa Valley, Weinreise und so weiter und die Leute kommen halt und sind vom Service her, von der Persönlichkeit auf den Tisch wie in einem Drei-Sterne-Restaurant. Also kommen her und sagen, hi, I'm Jack, I'm your waiter for tonight, anything you need, bla bla bla. Also das war schon eindrucksvoll, ja. Und dann muss man schon sagen, in Deutschland ist so die normale Gastro oft so eine, ja, Service-Wüste auch gewesen oder immer noch in Teilen. Also das ist schon ein großer, großer Unterschied. Ja, da kann man sich schon eine Scheibe abschneiden. Das ist leider wahr.
Kannst du das Erfahrene in Brothers übernehmen? Also lebst du dort australischen, englischen Service oder lässt sich das auf Deutschland nicht ummünzen?
Also ja, teilweise. Also es ist natürlich so, dass mein Bruder und ich sind sehr outgoing, sehr extrovertiert und wir reden einfach gern mit Leuten. Und in Deutschland ist es natürlich nicht so, dass man jetzt im Restaurant einen Guest Relations Manager braucht, weil viele deutsche ältere Gäste, Sterne-Restaurant-Klientel, die wollen nicht unbedingt mit einem reden. Es werden immer mehr, vor allem junge Leute, die einfach viel essen gehen, die sich dann natürlich, die länger zusammen sind, jetzt nicht unbedingt jeden Tag dann noch ganz viel zu sagen haben. Also das ist einfach natürlich, eine natürliche Vorgehensweise, dass die Leute dann mit den Kellnern reden wollen. Ja, weil die Kellner sind ja die, die Sachen erleben, die essen gehen. Hast du Tipps, was ist gerade hot, was ist new und so. Und das merkt man dann schon. Und da, Markus und ich sind in dem eigentlich immer schon naturell einfach so gewesen, dass wir mit den Leuten reden, ohne dass wir uns verstellen.
Und ich finde das, was du erwähnt hast, auch ganz, ganz wichtig. Also man sagt ja oft, dass sich ein Pärchen am Tisch nichts zu sagen hat, wenn die 30 Jahre zusammen sind. Es gibt zwar manche Naturtalente, die sich immer noch viel zu erzählen haben, aber andere verbringen halt jedes Abendessen miteinander und da passiert halt nicht jeden Tag was Neues. Und wenn dann eine neue Person mit dazukommt, wie eben der Kellner, der diese Leidenschaft, was ja manche haben, sprich Wein, Essen, Service als solches, vielleicht irgendwie, wie man sich anzieht, was gerade der Trend ist, wenn man Touristen in der Stadt ist, wo man was entdecken kann, dann ist das natürlich eine Kommunikationsperson. Es hat nichts mit der Beziehung oder Sonstiges zu tun. Also das würde ich auch gar nicht immer so despektierlich darstellen, dass man die eigentlich mehr oder weniger dann bedauernd betrachtet.
Ja, das ist ja interessant. Also das ist einfach auch irgendwie natürlich menschlich, vor allem wenn dann so ein bisschen Alkohol noch dazu fließt oder man ein, zwei Gläser Champagner getrunken hat, dann oft bricht dann so das Eis von den Gästen und die schütten sich dann so richtig aus. Ja, und wir sind wirklich, also teilweise auch zu viel, ja, dass man das Auge für die anderen Gäste dann verliert und man will ja nicht unhöflich sein. Das ist extrem. Also das ist gut, aber man muss da irgendwie dann sagen, ja, ich muss jetzt wieder was tun, so nach dem Motto, oder?
Irre schwer, gerade wenn du eben, wie viele Tische habt ihr? 10 bei euch? 9? 10?
Ja, ungefähr. Also wir kriegen so 33, theoretisch auch 35 bei Veranstaltungen kriegen wir rein. Ja. Dann ist es aber schon sehr proppevoll und spaßig.
Und wenn du dich da zerteilen musst und für jeden mehr oder weniger ein kleines Weinseminar halten musst, kannst, darfst, möchtest, dann ist das oftmals also schon richtig, also eine Zeit, ein Zeitmanagement, eine Riesenleistung.
Ja, Ja. Also Cardio, Sport außerhalb kann ich mir sparen eigentlich. Also ich habe entspannte 14.000 bis 16.000 Schritte nur in der Arbeit teilweise, weil ich ja in meinen Keller runter muss, zum Weinkeller.
Ja.
Das ist witzig. Also
der ja auch, also mehr oder weniger von jetzt auf gleich, also richtig hingebombt wurde, wenn man das so sagen kann. Oder also ihr habt 1.000 Positionen ungefähr, die relativ schnell dahingestellt und das aber mit Weinen, wo viele andere also sich einen Freudentanz machen würden, wenn sie die im Keller hätten.
Ja, es war ein großer Punkt unserer Konzeptfindung, dass wir gesagt haben, wir wollen eine größere Weinkarte mit coolen Preisen auch natürlich und querbeet, eher auf alte Welt fokussiert. Und das war dann 10 Monate lang in Planung eigentlich. Also da hat man sich dann die Händler zusammengesucht. Dahingegen habe ich natürlich viele Kontakte einfach noch gehabt aus den anderen Stationen. Und da hat man sich dann aus dem Pool einfach eine schöne Weinkarte zusammengebaut.
Schwerpunkt alte Welt. Hast du da eine Vorliebe selber, dass du sagst, das liegt mir besonders oder das habe ich im Laufe meiner Karriere oder meiner Weinleidenschaft besonders wertschätzend gelernt?
Natürlich alte Welt, Burgund, Bordeaux war immer das Interessanteste eigentlich für mich.
Immer noch Bordeaux. Ich dachte so, irgendwie 90% sind in Richtung Burgund abgewandert.
Das ist eine interessante Frage. Also Bordeaux, ich sage immer mal, war meine große erste Liebe, weil als ich als jüngerer Mensch das erste Mal irgendwie einen uralten Bordeaux aus den 20ern oder auch aus 1887 getrunken habe und die noch hocharomatisch, komplex, perfekt waren, nicht oxidiert, nicht maderisiert, gar nichts, sondern einfach perfekt, das ist schon ein Gänsehautmoment und dann will man das wieder irgendwie haben und befasst sich damit, mit Jahrgängen und mit Chateaus und mit all diesen Sachen. Und dann kam ich aber irgendwie zum Burgund, weil man sagt ja, irgendwann kommt jeder zum Burgund, weil man was noch Feineres will, was noch Komplexeres. Ja. Und da ist ja das Spannende, dass es eine Rebsorte gibt. Pinot Noir, es gibt natürlich auch Gamay noch, aber das ist nicht wirklich an der Côte d'Or so wirklich interessant, sage ich mal, oder an der Côte de Nuit. Und dann hast du ganz viele verschiedene Appellationen und die Weine sind komplett unterschiedlich von Appellation zu Appellation, von Lage zu Lage, von Parzelle zu Parzelle und vor allem auch von Winzer zu Winzer. Ja. Und dann hat jeder seine eigene Schule und seine eigene Stilistik. Und da hat sich auch ganz viel verändert einfach in den letzten Jahren und viel anders einfach geworden. Und das ist sehr spannend gewesen, sehr anziehend. Dann bin ich aber irgendwann wieder doch auf gleicher Länge mit Bordeaux, weil einfach Bordeaux immer noch Wahnsinn ist. Also man hat ja im Burgund weiß die Probleme, dass Premox dazu kam, Premature Oxidation. Und das hat den, ich sag mal, den Ersteigerungsspaß von älteren Weinen einfach so ein bisschen gedämpft. Und da hast du eigentlich im Bordeaux halt weniger Probleme. Ja, das ist natürlich konventioneller und die Dinge halten einfach ewig. Du hast einen schlechten Füllstand, die Flasche sieht sonst wie aus und du machst auf und der Wein ist perfekt. Also das ist, macht Spaß.
Kannst du Premix kurz erklären? Ich finde, das ist so ein Phänomen, was erst so seit 10 Jahren wirklich thematisiert wird. Und vielleicht hat es ja ein oder andere noch nicht gehört.
Gerne. Also früher hat man immer gesagt, oder ich in meiner Weinerziehung hat man gesagt, weiße Burgunder brauchen Zeit. So nach dem Motto, wenn der 5-6 Jahre alt ist, viel zu jung, brauchst gar nicht aufmachen. Vor allem, wenn das eine größere, prestigeträchtigere Lage ist, à la Bâtard Montrachet, Chevalier Montrachet und so weiter. Und daran haben wir uns gehalten und wir haben viel Geld und Zeit damit verbracht, alte Weine zu ersteigen. Also ich rede jetzt von Weißweinen vor allem. Und die waren dann, wenn die 20, 30, 40, 50 oder wie viele Jahre auch immer alt waren, zum Niederknien grandios, also unfassbar gut. Natürlich irgendwo konventionell auch hergestellt mit Schwefel und allem drum und dran, aber es hat ja erstmal jemand nichts dagegen und dann ging das los, also das war eigentlich, sagt man schon ab den 90ern mit Premature Oxidation und das bedeutet im Grunde, dass ein weißer Burgunder, oder es gibt es auch natürlich in anderen Regionen weniger, oxidiert, bevor er überhaupt reif wird. Und in den 90ern jetzt weniger, aber da hat es ein bisschen angefangen. Aber für mich war so der Punkt, wo man es wirklich deutlich, deutlich merkt, war 2002. Also wenn man jetzt wirklich spezifisch rangeht und man probiert die großen Häuser à la Le Fleuve und so weiter, ist 2001 noch alles sichere Bank, kühler Jahrgang, alles cool. Und ab 2002 hast du teilweise dann wirklich große, teure Weine, die 10.000 Euro kosten, Morische und so weiter, und die sind völlig, also wirklich braun und haben so dieses Karamellige. Und das hat sich bis jetzt, kann man eigentlich sagen, ja, nicht wirklich verändert. Also die Winzer haben alles Mögliche versucht, mit Wachskapseln, mit, weiß ich nicht, Ertragsbegrenzung oder mit irgendwelchen Taktiken. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Önologe, aber ich kann mich erinnern, als die Anne-Claude Lefebvre noch gelebt hat, hat sie eben gesagt, das ist eine Katastrophe und jeder, der das findet, der kriegt so viel Geld, wie er will von mir, der den Fehler findet und so. Und dann waren Chemiker da und alles Mögliche und dann hat der eine gesagt, zu hohe Erträge, und der eine hat gesagt, nee, zu wenig Schwefel, und die anderen haben gesagt, zu viel Schwefel, die Weine sind instabil und keiner wusste es, ja. Aber man sagt heutzutage, es ist wohl eine Mischung aus verschiedenen Sachen gewesen, dass vielleicht doch die Erträge zu hoch waren in einem Burgund, wo ja eigentlich eh die Erträge niedrig sind. Aber genau wissen tut man es nicht.
Es gab etliche, die sich da richtig massiv drüber geärgert haben. Und der Trend kam ja, oder zumindest das, die Aussage kam ja zuerst aus Amerika und hat sich dann so nach und nach in Deutschland breit gemacht. Und dann letztlich haben wir es ja selber auch erfahren, ja? War ein Problem.
Absolut. Also ja, vor allem, wie gesagt, die großen Häuser dann, ja, wo man wirklich viel Geld dafür ausgibt. Und eigentlich war immer der Garant, dass es auf jeden, also wenn es nicht korkt, ist es auf jeden Fall wunderschön, ja. Also egal, was passiert, der Wein ist super.
Ich erinnere mich auch an viele Weine aus den 70er, 80er Jahren, die wirklich zum Niederknien waren und jetzt teilweise noch sind, wenn ich die irgendwo bekomme und trinken darf. Und bei dir ging es dann zurück zum Bordeaux. Weißt du, was ich ganz interessant finde, weil du die alten Bordeaux erwähnt hast? Ich finde, einen reifen Burgunder kann man eher beschreiben als einen reifen Bordeaux. Ich finde, für einen reifen Bordeaux gibt es ganz wenig Worte, weil das so unglaublich
findest vierschichtig du interessant. Ja.
Weil beim Burgunder hast du dieses Süß-Säure-Verhältnis am Gaumen. Du hast diese teilweise straffe Säure. Du hast ein ganz festes Aromenbild, wo du sagen kannst, je nach Appellation, je nach Produzent und so weiter, kannst du es noch eher zuordnen. Und man kann es eher beschreiben. Und beim richtig reifen Bordeaux, also richtig reif ist, wäre jetzt vielleicht 70er Jahre. Oder 60er Jahre, wenn es da 66 oder irgendwie 64
ja,
oder,
sowas, genau.
Oder 61 natürlich sowas gibt. Aber ich kann die Häuser, die Güter zuordnen, die grünen Bukayu wirst du immer rausschmecken, Figeac etc. Aber warum der so ist, da fehlen mir die Worte.
Es ist interessant, dass du das sagst. Also in unserer Weingruppe, die ich ja auch schon seit vielen Jahren habe, wo wirklich dann an einem besonderen Abend mal wirklich viele Flaschen über den Tisch gehen, wir machen immer Witze über uns selber und wir sind da sehr kritisch. Wir sagen, wir erraten alles außer Burgund. Aber wir trinken fast nur Burgund. Aber die Weine sind so unterschiedlich. Ja, und es ist teilweise, errät man den Winzer von der Stilistik schneller als die Appellation. Also es ist total abgefahren. Okay. Und wenn dann Bordeaux kommen, egal ob weiß oder rot, ist das relativ schnell erraten. Also mit Chateau. Also ohne da jetzt irgendwie falsch angeben zu wollen, aber das ist um einiges leichter oder fällt uns um einiges leichter als jetzt Burgund. Also das ist interessant, dass das...
Glaube ich total gerne. Ich meine auch nicht das Erraten, also nicht das Blindverkosten. Das finde ich teilweise geht in den Appellationen im Burgund auch sehr, sehr gut. Aber ich meine das Beschreiben, also wirklich Worte dafür finden, die jemand anderes versteht. Also wenn man mehr oder weniger Weine miteinander probiert und wir machen das aus einer Entfernung heraus und der eine sagt, okay, ich habe das und das und das im Glas und der andere sagt, klar, das muss das und das das sein. Das fällt mir beim Bordeaux schwer.
Ja gut, es gibt halt schon ein sehr klassisches Vokabular mit diesen Sous-Bois, Waldboden. Also das ist schon relativ, ich glaube, gut anwendbar bei den meisten Bordeaux. Aber ja, es ist ist und bleibt eine Passion. Also
gehst du da richtig nach Jahrgängen? Oder was ist für dich da wichtiger, die Jahrgänge selber? Sind es die Winter, ist die Appellation, ist es...
Jahrgänge auf jeden Fall.
Jahrgänge. Jahrgang steht über Winzer.
Nicht unbedingt, nee. Also okay. Ich finde schon, dass man jetzt, wenn man, wir haben gerade über die 60er gesprochen, auch die 50er teilweise, Weine sind teilweise besser beieinander als 70er zum Beispiel.
Oder 70 besser. War so schade, ja. Du bist auch ein 70er-Kind, glaube ich, oder? Nee, du bist 80er, 87 oder so, ne?
87, ja. Ja, genau. Leider, genau. kein guter Jahrgang für
Bordeaux. Ich bin 74, also von dem her, da gibt's auch nicht viel zu kaufen.
Das ist auch schwieriger.
Das macht das Leben aber günstiger. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 75 oder 73 bist, versuchst du natürlich die ganzen Sachen aus deinem Jahrgang zu bekommen, um da irgendwann mal das zu genießen. Aber ich weiß, hey, da gibt's nichts. Da gibt's ein bisschen Portwein, ein bisschen Kalifornien. Aber Bordeaux brauche ich gar nicht mal. Ich habe mal 74er Chavez Blanc aufgemacht. Das hätte ich besser nicht machen sollen. Aber ich habe ihn damals noch günstig für 200 Mark gekauft. Aber selbst damals war der schon nichts. Und von dem her, sei froh um deine 87. Das rettet dir dein wirtschaftliches Leben.
Ja, wahrscheinlich schmecken die besser, weil die noch jünger sind. Aber es ist auch eher mau, sage ich mal. Also deswegen, ich bleib dann lieber bei den guten Jahrgängen, sag ich mal.
Würdest du das jetzt noch nachkaufen oder kaufst du das jetzt noch nach? Oder sagst du, nee, der Markt ist durch, keine Ahnung, was jetzt noch da ist, sind sowieso Fälschungen oder? Oder lagern falsch oder wie auch immer?
Also bei den, ich sag mal, bei den Preisen, wo wir jetzt kaufen, da lohnt sich das nicht, das zu fälschen. Deswegen, also das Letzte, was ich denke, wäre eine Fälschung, ich denke, ich würde es wahrscheinlich relativ einfach erkennen. Wir kaufen nach wie vor alte Jahrgänge, weil einfach Bordeaux gibt sehr viel, ja. Es gibt, ich meine, die großen Häuser, die machen in ertragreichen Jahrgängen bis zu 250.000 Flaschen.
Wahnsinn, ne?
Also das ist wirklich, wirklich viel. Und früher haben die Leute ja auch Bordeaux weggelegt. Das ist ja nicht wie heute, werden Burgunder und Bordeaux einfach sehr jung getrunken. Ne? Das war früher halt gar nicht so. Da haben die Leute auf Subskription gekauft und haben das 20, 30 Jahre liegen gelassen. Und deswegen ist halt jetzt immer noch, ist es immer noch viel da, ja. Auf jeder Auktion, die neu kommt, merkt man, wow, da ist eine unfassbare Menge an coolen, perfekten, gereiften Bordeaux-Flaschen und teilweise auch gar nicht so teuer, ja. Also für das, was man dann kriegt.
Auch in der Relation zu dem, was die jetzt aktuell kosten, sind teilweise die gereiften Sachen noch günstiger als die aktuellen. Das finde ich also.
Richtig, ja. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe für den Geburtstag zum Beispiel mal zwei Moutons gekauft, ein 62, ein 66, und das hört sich jetzt erstmal teuer an, so, kauft der Mouton für seinen Geburtstag? Nein, da waren beide Flaschen, ich glaube, waren wirklich quasi für ein Apfel und ein Ei zu haben, und beide waren zum Niederknien, also perfekte Flaschen. Etikett war ein bisschen zerkratzt, das ist natürlich für viele klassische Weintrinker immer irgendwie wichtig, das ist mir aber nicht wichtig, weil wenn ich eine Flasche sehe, die ein schlechtes Etikett hat, weiß ich, der Wein wurde gut gelagert. Also wenn das Etikett ein bisschen...
Wenn es, ich sag mal, zermodert ist, aber zerkratzt, finde ich dann schon eher skeptisch, weil ich mich dann halt immer frage, wie kann so ein Etikett zerkratzen? Also man nimmt es ja nicht irgendwie mit zur Arbeit und zurück, sondern da muss ja dann schon irgendein Ding passieren. Also das
ja, Etikett zerkratzt. Kann ich dir wahrscheinlich beantworten. Also du kennst es ja, wenn du in einem Weinkeller bist und du ziehst eine Flasche raus.
Stimmt.
Und es gibt ja diese Schubladen, ne?
Ja.
Und diese Schubladen haben oben so eine Leiste, und wenn du die Flasche rausziehst, über Jahre hinweg, dann ist die irgendwann zerkratzt.
Klar, auch wenn eine Flasche mal rüberrutscht oder ja, was du gerade sagst, wenn man sie rauszieht, klar, macht Sinn. Ja, ist eine Erklärung.
Würde aber genau im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Flasche dann trotzdem wahrscheinlich im Weinklimaschrank die ganze Zeit war, nur halt oft gewandert ist, weil er irgendwie was unten, also was drunter tun musste oder was rausnehmen musste.
Du würdest einen gefälschten Wein erkennen?
Ich denke schon, also ich habe ja wirklich das jahrelang gemacht, also mein Hobby privat und wie gesagt auch mit meinen Freunden und Weingruppen ist ja wirklich alte Weine auch irgendwo oder alte Weine verkosten, und da gehört natürlich das Besorgen, Ersteigern auch dazu, und ja, also vor allem bei Bordeaux ist es ja im Grunde einfacher, man hat ja eine Kapsel, man hat einen Korken, man hat eine Flasche, und ich sag mal, bis in die 30er, 40er, 50er, vielleicht auch noch danach, das weiß ich gar nicht genau, ich denke aber nicht, waren die Flaschen ja zusammengefügt aus zwei halben Flaschen, also längs quasi der Querschnitt von einer Flasche, und man sieht die Naht. Und wenn man jetzt, also ich glaube nicht, dass jemand eine 200-300 Euro Flasche fälscht, und wenn du jetzt eine Flasche aus 26 hast oder so Lafite, und da ist nicht diese Naht dabei, dann wäre ich schon mal misstrauisch. Ich weiß nicht, ob es diese gäbe, ohne, das kann ich nicht sagen, dafür habe ich zu wenig getrunken, aber ich würde anfangen, Fragen zu stellen, und wenn dann die Kapsel nicht stimmt oder gar keine dran ist und der Korken nicht stimmt, dann kann nur der Inhalt selbst das aussagen, und da muss man halt dann ehrlich sein und sagen, auch wenn es jetzt einer der größten Weine der Welt ist, dann ist es wahrscheinlich, riecht es nicht wie einer, und dann ist es auch keiner, also...
Auch das Etikett, also das Papier, was damals verwendet wurde, die Druckart, die damals verwendet wurde. gibt viele Indikatoren, ja, wie man darauf schließen kann, ob,
genau,
ob das einigermaßen echter Wein sein könnte. Von 82 Cheval Blanc wurden allein in China 2/3 mehr verkauft, als je produziert wurden.
Richtig, ja, bei fast allen, also bei Petrus, bei Lafite. Ich hatte einen Sommelier, der bei Alain Ducasse gearbeitet hat in Macau, und der hat erzählt, du kannst da in den Supermarkt gehen und Petrus kaufen, aber er sieht von 100 Meter entfernt, dass das Ding halt gefälscht ist, und
krass.
Für die Leute ist es teilweise einfach so, die kaufen das dann für was weiß ich, wie viel tausend Euro,
ja,
und sagen, wir haben Petrus getrunken. Ob das echt ist oder nicht, ist zweitrangig.
Ja, da machen Interviews davon, wie sie eine Sangria-Bowle daraus machen. Ja, ging genau. Doch jetzt gerade viral, wo sie da irgendwie 3 Flaschen Petrus versenkt haben. Wobei auch keiner weiß, ob das jetzt echt war oder nicht.
Stimmt, aber ich vermute, diese Bowl oder diese Sangria hat doch, müsste glaube ich, gut geschmeckt haben. Also
ich denke, so ein Wein wird von Haus aus irgendwie interessant sein oder gut sein. Oder ich glaube aber nicht, dass die wirklich aus guten Gläsern getrunken haben oder irgendwie degustiert haben. Oder gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, das würde ich mit Wein niemals machen?
Sangria-Bowle. Wahrscheinlich. Also Sangria-Bowle, das ist schon next level auf jeden Fall, vor allem so teuer. Ja. Was würde ich mit Wein niemals machen? Also ich würde sagen, spucken, aber das stimmt auch nicht, weil in den letzten Verkostungen, wenn einfach so viel Weine da sind, geht es gar nicht anders. Und die andere Option, die man dann hat, ist ja einfach, dass man unfassbar betrunken wird irgendwann. Das Problem ist ja immer bei solchen besonderen Weinen oder guten Weinen, oder der muss ja gar nicht teuer sein, sondern der muss einfach nur extrem gut schmecken. Da hat man ja irgendwie fast das Gefühl dann, dass es dann einem gut tut, wenn man das trinkt, vor allem wenn man mehr trinkt.
Ja.
Also das ist eine total verrückte Denkweise, aber wahrscheinlich stehen lassen. Also ich würde dann lieber die Flasche mitnehmen, aber wenn ich jetzt eine besondere Flasche bestelle oder zum Geburtstag oder Jahrestag mit meiner Frau, dann könnte ich das nicht austrinken oder stehen lassen. Lieber würde ich dem Sommelier oder dem, wer auch immer um mich da bedient, dann noch ein Glas geben, dass er damit Spaß hat, als das irgendwie stehen zu lassen.
Wermut galt seit Jahrtausenden als Heilmittel, unter anderem gegen Verdauungsprobleme und Fieber. Die heutige Form des Wermuts als Aperitif oder Genussgetränk entstand jedoch erst im Piemont des 18. Jahrhunderts. Ein Meilenstein in der Geschichte des Wermuts war das Jahr 1786, als der Italiener Antonio Benedetto Carpano erstmals in Turin seinen Wermut di Torino, in welchem er weißen Wein mit Zucker, Alkohol und einer Geheimmischung aus 30 verschiedenen Kräutern und Gewürzen, darunter vor allem Wermutkraut, das den charakterischen Geschmack liefert, kombinierte. Etwas später entstand in Katalonien eine florierende Wermutszene, die sich durch eine Vorliebe für trockene und würzige Sorten auszeichnete. In den Wermuterias, kleinen Bars, die sich auf Wermut spezialisierten, wurde das Getränk zum festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Bis heute ist es in Städten wie Barcelona üblich, den Nachmittag mit einem Wermut di Tapas zu beginnen. Ein Ritual, das als La Hora de Wermut bekannt ist. Der riesige Erfolg ergab sich jedoch aus der Verbindung zwischen Wermut und den Absinth-Herstellern des 19. Jahrhunderts. Während Absinth mit seiner berauschenden Wirkung skandalumwittert war, galt Wermut als die gesittetere und gesellschaftsfähigere Version eines mit Wermut versetzten Getränkes. So konnten viele Hersteller, die in Absinth-Verboten ihre Existenz bedroht sahen, auf die Produkte von Wermut umsteigen und damit die Tradition der Kräuteraromatisierung fortsetzen. Wermut hat eine wahre Renaissance erlebt, insbesondere durch die wachsende Craft- und Slowfood-Bewegung. Immer mehr kleine, handwerkliche Produzenten versuchen, alte Rezepte wiederzubeleben oder neue Interpretationen zu schaffen. Oft mit lokal ausgebauten Kräutern und sehr innovativen Aromen. Und perfekte Vertreter dafür sind die 4 Wermut aus dem Hause Lustau. Dry, White, Rosé und Red. Handwerklich und unfassbar individuell erzeugt, basieren diese auf sehr hochwertigen Sherry-Qualitäten. Das ist Wermut in einer wirklich außergewöhnlichen, komplett anderen Dimension Geschmackstiefe und Aromfülle. Der Wermut White ist nicht umsonst als Wermut des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Mit den im Jahre 2023 auf den Markt gekommen, willkommenen Wermut Dry. Schließt Lustau die Lücke des klassischen trockenen Wermuts im Sortiment. Er wird aus Manzanilla-Sherry hergestellt, der in San Luca de Barrameda reifte. Zart, aber komplex trocken und zugleich salzig ist er ein äußerst raffinierter trockener Wermut. Leuchtend gelb mit goldenen Reflexen im Glas. In der Nase intensive Kräuter- und Zitrusaromen. Am Gaumen absolut trocken, nussig und den ebenen beschriebenen Hauch einer Meeresbrise mit einer Frische und Salzigkeit, die die Herkunft des Sherrys verrät. Gewohnt bitter, mit einem langen, knackigen Nachgeschmack. Lustau Vermouth Dry wurde von Fernando Perez, dem Masterblender des Hauses Lustau, in Zusammenarbeit mit Sergio Martinez, dem Kellermeister und fünffachen besten Likörwinzer der Welt, kreiert. Ja, Lustau ist und war schon immer einer der besten Produzenten ihres jeweiligen Metiers, ob Sherry, Brandy oder eben Vermouth. Und das seit jeher. Die Geschichte von Emilio Lustau beginnt mit einer beeindruckenden Reise durch die Zeit. Bereits im Jahre 1896 legte José Ruy Verdejo, ein wohlhabender Landbesitzer in Jerez de la Frontera, den Grundstein für ein Unternehmen, das sich zu einem der berühmtesten Namen im Sherryland entwickeln sollte. Anfangs noch als Hobby lagerte Ruiz Verdejo seine Sherrys in den traditionellen Solera-System ein, während er seine Trauben an große Produzenten verkaufte. Doch diese bescheidene Anfangsphase war nur der Auftakt zu einer glanzvollen Zukunft. Nach dem Spanischen Bürgerkrieg übernahm sein Schwiegersohn Emilio Lustau, ein ambitionierter Visionär, das Unternehmen und führte es durch die schwierigen Jahre der Erholung und des Wiederaufbaus. Er verlegte den Sitz des Unternehmens nach Jerez und begann eigene Sherrys zu produzieren und diese direkt zu exportieren. Dies war eine bahnbrechende Entscheidung, die das Unternehmen auf einen völlig neuen Kurs brachte. Unter Lustaus Leitung verwandelte sich das Haus von einem bloßen Zulieferer zu einem eigenständigen, international anerkannten Produzenten. Seine Vision war es, Sherry nicht nur als billiges Massenprodukt, sondern als edles, handwerkliches, gefertigtes Luxusgut zu etablieren. Die 1950er Jahre brachten einen tiefgreifenden Wandel. Lustau begann mit der Vermarktung seiner eigenen Marke und erlangte schnell Aufmerksamkeit in den internationalen Märkten. Ein entscheidender Wendepunkt war der Erwerb mehrerer traditioneller Almacenista, also kleiner Produzenten, die ihre Sherrys nur in kleinen Chargen reifen ließen. Lustau erkannte dieses immense Potenzial dieses Systems und integrierte es in seinen Produkten. Damit brachte er eine neue Qualitätsstufe in den Sherry-Markten. Er weckte ein Stück andalusisches Kulturerbe zu neuem Leben. Ein weiterer historischer Moment kam 1981, als Emilio Lustau von der Familie Luis Caballero übernommen wurde. Unter neuer Führung begann eine intensive Phase der Modernisierung und Expansion. Besonders die Entscheidung, die alten Bodegas im Herzen von Jerez zu restaurieren, darunter das beeindruckende Los Arcos-Gebäude, demonstriert das Bestreben, Tradition und Innovation zu vereinen. Emilio Lustau steht nicht nur für Tradition, sondern auch für Pioniergeist. Das Unternehmen war eines der ersten, das Sherry in die USA exportierte und trug maßgeblich dazu bei, diesen Wein auf dem internationalen Parkett wieder salonfähig zu machen. Im Laufe der Jahre erhielt das Haus unzählige Auszeichnungen, darunter den Titel Best Spanish Wine Producer, den es mehrfach bei der International Wine Spirit Competition gewinnt. Dies ist eine Ehrung, die den jahrzehntelangen Einsatz für höchste Qualität würdigte. Die Geschichte des Wermuts in Verbindung mit dem Hause Lustau ist also nicht nur eine Geschichte der Genusskultur, sondern auch eine Reise durch die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen Europas, von den Apotheken des Mittelalters bis hin zu den modernen Bars der Gegenwart. Danke für diese Reise und den Weg, den ihr gegangen seid. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich hatte eins meiner schlimmsten Erlebnisse als ganz, ganz junger Sommelier. Und ich eingeladen wurde damals zu einer Weinprobe, wo ein Weinliebhaber seinen Weinkeller verkauft hat. Für x Millionen Euro damals. Nee, Mark war das noch. Und aber seine liebsten Weine mit seinen interessantesten Sommeliers probiert hat. Und da gab es dann halt alle großen Namen. Und einzige Bedingung war mehr oder weniger nicht zu spucken. Und das war dann am Schluss fast ein peinliches Erlebnis, weil ich so unfassbar durch war, wenn man halt auch das nicht spucken wollte, wenn man da Petrus, Romane Conti etc., Türkigal, alles probieren durfte. Und seitdem bin ich da relativ vorsichtig geworden beim Trinken in der Öffentlichkeit.
Aber genauso ist es ja bei solchen Weinen, da hat man ja fast das Gefühl, dass das irgendwie gesund wäre, oder? Also im übertragenen Sinne natürlich, aber wenn man jetzt irgendwie mal wirklich dann Petrus probiert oder im Glas hat, dann das muss runter, also das muss in den Körper. Das geht gar nicht anders. Und das Ergebnis davon ist halt irgendwann, steigt das zum Kopf.
Die 50 bis 60 Euro, sind das Restaurant VK oder sind das EK?
Achso, also wenn wir Proben machen, dann ist das meistens interessanterweise schon deutlich drüber, sage ich mal.
Und was du so als Alltag trinkst, also wenn du sagst, 50 bis 60 Euro ist so dein
das
Schnitt.
Achso, das ist, wenn ich mit meiner Frau essen gehe oder mit Freunden, ganz normal, ja, dann dreht man jetzt nicht durch im Restaurant oder so, außer dass man irgendwie eine super Weinkarte wie Schwarzer Adler, Oberbergen oder so, wo man gar nicht aus dem Schauen rauskommt, dann kann man da schon mal mehr sich verausgaben, aber normalerweise ich schaue dann schon nach entweder man startet mit einem Champagner, gibt's ja auch, wie gesagt, Winterchampagner mittlerweile für gute 100, 120 Euro oder auch 90 Euro habe ich auch schon gesehen, Olivier Oriot, grandioser Wein. Und das ist dann schon für die Qualität wirklich günstig auch. Also jetzt wirklich im Sommelier-Sinne, ja, jetzt nicht irgendwie dekadent kommen, aber da sind dann 90 Euro einfach sehr, sehr gut angelegt. Und dann geht's vielleicht los mit einem deutschen Weißwein, Riesling oder sowas und dann danach vielleicht noch ein Burgunder, was Rotes.
Also, oder im Bordeaux, wenn du im Schwarzen Adler bist, die haben ja auch eine legendäre Sammlung. Da
muss Bordeaux
sein,
ja.
Sich da auch in Bordeaux reinzuknien. Hast du da Vorlieben? Also bist du eher linkes Ufer, rechtes Ufer? Bist du Norden, Süden? Bist du traditionelles Haus oder bist du Modernist?
Ich hatte früher den Spitznamen, als unsere Verkostung angefangen haben, Pomerol-Tobi. Weil ich fast immer Pomerol dabei hatte. Ja. Und Pomerol war irgendwie für mich leicht zu erkennen, weil es oft dann Merlot-basiert ist. Außer jetzt natürlich bei den Blockbustern wie Lafleur und so weiter. Aber ich habe früher wirklich geliebt Pomerol on end, also nur Pomerol. Ein bisschen Saint-Emilion.
Okay.
Aber mittlerweile bin ich schon auch eher linke Seite und wie gesagt, die aromatische Tiefe, die einfach das linke Ufer hat, also vor allem Pouillac und sowas in der Reife, das ist Wahnsinn. Also das hat, ich spreche jetzt wirklich nur von Aromatik. Oft bei dem reinen Merlot ist das, habe ich das Gefühl, ein bisschen eindimensionaler vielleicht auch. Jetzt natürlich, wenn der reif ist und ein großer Wein ist von einem tollen Terroir, dann ist es auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, wenn du einen großen Bordeaux im Glas hast, dann merkst du das schon von 30 Zentimeter Entfernung zum Glas, merkt man das schon. Also das ist dann
wirklich einfach, ne? Ist so, ja.
Das ist so, das fließt da raus und sagt, trink mich.
So, ist das bei dir persönlich Entwicklung oder ist das übertrunken oder ist das einfach mit dem Alter Geschmacksveränderung oder warum bist du ins andere Ufer gewandert? Oder zumindest Vinophil.
Gute Frage. Also ich vermute, dass man als jüngerer Sommelier diese Fruchtkomponente bei Pomerol oder besser gesagt bei Merlot-basierten Weinen einfacher versteht und einfacher damit sich identifizieren kann und sagt, das ist lecker, das ist saftig, das hat diese sappy, juicy Fruit und so weiter. Und aromatisch ist es auch toll. Und die anderen Sachen vielleicht noch nicht so versteht oder an sich ranlässt. Und dann irgendwann versteht, wie gesagt, diese aromatische Tiefe, von der wir sprechen, und die Komplexität ist dann schon nochmal anders, ja. Aber vielleicht ist das auch nur eine subjektive Meinung. Die Weine sind ja auch teilweise einfach extrem elegant, vor allem die älteren Sachen. Also ein großer Bordeaux hat irgendwie gefühlt 11,5, 12 Alkohol. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also das ist extrem. Also die Weine sind eigentlich total elegant, total leicht und haben trotzdem diese Kraft. Ja. Und früher haben Gäste immer gesagt, ich will einen kräftigen Wein. Sie haben aber einen Bordeaux gemeint und der hatte aber weniger Alkohol als ein Riesling heute. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das analytisch gesehen oder technisch gesehen eigentlich total leichte Weine sind. Und deswegen ja auch einen Trinkfluss haben. Ja. Also so ein linkes Uferwein, wenn die gereift sind aus den 60ern, 70ern, 80ern, die haben ja einen Trinkfluss. Das ist ja gefährlich, also das ist ja Wahnsinn.
Siehst du aber grundsätzlich eine Entwicklung also vom rechten zum linken Ufer oder sagst du, es ist nach wie vor immer Vorliebe? Also würdest du dem rechten Ufer, ist eine ketzerische Frage, soll auch gar nicht irgendwie blöd sein, sind die einfacheren Weine in die linken, sind die freakigeren oder rechts sind gerne Weintrinker und links sind die für die Nerds oder nee, kann man das so nicht pauschalisieren?
Würde ich jetzt nicht pauschalisieren, also wir wissen ja sehr gut, dass die fast die teuersten Weine sind von dem rechten Ufer und sind auch nicht klassifiziert. Also Lafleur, Petrus und Co. Also das, und genau diese zwei Weine sind ja in sich ein absolutes Unikum. Also Petrus in fast allen oder vielen Jahrgängen 100% Merlot. Die Weine sind, also ich sag mal, also alte Petrus komplexer und spannender wird's nicht. Und genauso wie Lafleur ist ja überhaupt nicht so viel Merlot basiert wie jetzt die anderen. Also kein klassischer Pomerol, sondern eher ausgeglichen von den Rebsorten, Cabernet Franc und so weiter. Und da, das kann man auch blind schwierig als Pomerol dann
finde ich auch
festnageln. Ja. Aber beides ist eben für sich halt ein totales Unikum und auch gigantisch. Also die Weine sind Monumente im Bordeaux. Und hätte ich die Wahl und unlimited Cash, wären das wahrscheinlich schon die Go-To-Sachen. Also so blöd es
klingt. Nach wie vor.
So blöd es klingt, aber man muss halt einfach wirklich sagen, dass auch Petrus, wenn man das mal alt probiert, kann wirklich lebensverändernd sein. Also das ist, und jetzt werden die ganzen Naturweinleute sagen so, ah, so konventionell, reiner Merlot, das kann ja gar nicht sein. Guys, please try it. Und dann können wir nochmal drüber reden, weil es ist einfach die Wahrheit. Also.
Aber auch Petrus in den verschiedenen Phasen, also auch vor der Übernahme beziehungsweise vor 61, 47 und so weiter, wo man sagt, man, das ist noch der alte Stil oder das ist noch die alte Generation gewesen, auch da oder erst in der neuen, also in der neuen Entwicklung des Weingutes?
Also natürlich ist das einer der teuersten Weine, die es gibt auf der Welt, und ich trinke das seltenst, aber hatte natürlich das Glück, durch mein Umfeld und durch meine Passion schon das ein oder andere Mal halt einen im Glas gehabt zu haben, aber das Jüngste, was ich jetzt probiert habe, war bei einer Verkostung in der Geisels Weingalerie 2006. Und das war schon anders von der Stilistik. Also es hat so geschmeckt, wie wenn das jetzt nicht, das wird kein 1955 so in der, als wird kein Langstreckenläufer.
Ah, glaubst du nicht? Wow.
Und das war schon aromatisch absolut voll da, entwickelt. Ja. Das war am Gaumen Wahnsinn. Also das war schon ganz klar Merlot-lastig, aber es war trotzdem grandios. Würde ich 1.000 dafür zahlen? Wahrscheinlich nicht. Aber es war sehr, sehr gut. Aber ansonsten, wie gesagt, kommt man jetzt nicht jeden Tag an den Petrus vorbei. Deswegen kann ich das gar nicht so wirklich sagen. Aber ich denke nicht, dass die in so einem Weingut was anbrennen lassen. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Glaube ich auch nicht. Hast du Angst um die aktuellen Jahrgänge mit der Stilveränderung seit, keine Ahnung, Ende der 90er Jahre, dass man diese, ähnlich wie du es beim Burgund vorhin geschildert hast, also diese lange Entwicklung über 20, 30, 40, 50 und darüber hinaus Jahre nicht mehr haben wird? Oder sagst du, wie du sagst, die lassen nichts anbrennen, die betrachten nicht nur eben die kurzfristige Zugänglichkeit der Weine, was ja oft ein Grund für die Stilveränderung auch war, teilweise eben auch für die höheren Alkoholgradationen, die die Weine ja zeitweise hatten. Und das wird dir nichts ausmachen. Also ich werde auch mit meinen Enkeln zusammen Weine aus 2015 genießen können.
Ja, die Weine sind natürlich um einiges alkoholstärker. Also mit dem Jahrgang, glaube ich, so 2005 war es dann irgendwann mal so, dass einfach eine neue,
ich glaube 2003 war das, also fing es da an, dass sie da dem nicht mehr her waren, also wie überall fast in Europa, und dann sich zum Alkohol bekannt haben, mehr oder weniger.
2003 natürlich auch wieder hier sehr speziell, weil Jahrhunderthitze, und 2004 war ja wieder relativ kühl dann, also das krasse Gegenteil. Aber ja, du hast recht, also man hat dann irgendwann einfach nur noch sehr alkoholstarke, sehr ausladende Weine gehabt, die dann nicht mehr diesen Trinkfluss hatten, den man eigentlich kennt vom Bordeaux. Aber wie die in der Zukunft werden, das ist eine sehr gute Frage. Also im Burgund sieht man es, dass ja viele rote Burgunder und auch weiße, vor allem weiße, eher schon nach 3, 4, 5, 6 Jahren sehr schön zu trinken sind und wahrscheinlich auch so, dass dabei sich jemand gedacht hat, das gehört so, meine ich damit. Wobei ich auch schon 2017er Weißburgund mit Premox hatte. Also das ist auch schon,
wow,
wie gesagt, also wenn man da jetzt mal einen großen Wein gekauft hat in 2017, 2018, 2019, wäre ich skeptisch, ob man da jetzt dann noch 20 Jahre warten muss bis zum 50. Geburtstag. Wahrscheinlich nicht, aber im Bordeaux bleibt spannend. Aber es gibt ja von den Jahrgänge, die jetzt langsam spannend werden, so 2000, sind natürlich noch Babys, also die Großen, oder 2002, so Zwischenjahrgänge.
Sind aber schon fast 25 Jahre alt, das ist ja auch nicht mehr so jung.
Absolut, aber ja. Du weißt es ja selber, wenn du jetzt Latour aus 82 probierst, das ist infantil. Also das ist lecker zu trinken und es ist voll da, aber es hat nicht dieses grazile, tänzelnde, tief aromatische, diese neue Dimension an Aromatik hat das noch nicht, sondern das ist eher fleischig, saftig, konzentriert, wie Latour eigentlich auch ist, aber das nochmal 30 Jahre drauf und es ist Wahnsinn. Und da ist aber, um auf deine Frage zurückzukommen, Jahrgänge wie 2-2, so Zwischenjahrgänge, die in Bordeaux auch nicht wirklich teuer sind, die langsam gut rumkommen von der physiologischen Reife, schon irgendwie da sind, das ist ja immer noch sehr gut erhältlich. Und da, glaube ich, kann man dann auch noch in 10 Jahren drauf zugreifen. Teilweise auch günstiger als, hat ja der René Gabel, glaube ich, berichtet, die Weine werden günstiger als die Leute, die damals in den Subskriptionen gekauft haben.
Ach so, echt?
Bestimmte Jahrgänge, ja. Und das ist ja nicht alles natürlich, also aber schon einige. Mhm. Also da Preise sind explodiert, die Leute haben trotzdem gekauft und Preise sind gesunken und ja.
Ja, stimmt. Ja. Macht Sinn. Wenn du so auf der einen Seite nostalgisch bist oder eben auch traditionell, wie findest du so Entwicklungen wie im Saint-Emilion? Also wo ja teilweise alles mit auch Eintritten, Austritten, Veränderung der Gesamtkonstellation, findest du sowas gut und sagst, es ist zeitgemäß? Oder fandest du es vor 5 oder 10 Jahren, als noch alles beim Alten war, es besser?
Also ich finde es schon wichtig, dass man auch in einer, wie gesagt, altehrwürdigen, wunderschönen Gegend wie Saint-Emilion, die wirklich deutlich schöner ist als auf der anderen Seite.
Super schön Städtchen, stimmt. Also ich finde Bordeaux auch nicht hässlich. Also Bordeaux ist für mich eine der schönsten Städte in Frankreich.
Ja, also jetzt rein von Appellationen und von den wirklich Weimarer Regionen.
Ja,
aber ich finde das schon okay, dass man mit dem aktuellen auch irgendwie standhält und nicht irgendwie, weiß ich nicht, im letzten Jahrhundert irgendwie festhängt, das macht ja auch keinen Sinn. Also es gibt natürlich Grenzen oder es sollte Grenzen geben, aber ich persönlich habe damit kein Problem. Also es ist ja schön, wenn mehr Leute hin können und sehen, was da passiert und die Sachen probieren können. Vielleicht nicht gut für die Preisentwicklung, aber das hängt ja dann doch Weintourismus auch irgendwie mit unserem Job zusammen im entferntesten Sinne und deswegen, ich finde das okay, also ich habe damit kein Problem.
Aber war schon gravierend, was da so vor 2, 3, 4 Jahren, wie sich also das Gesamtgebiet letztlich verändert hat und was da ausgehebelt wurde. Jetzt bist du ins linke Ufer gewechselt, welche Appellation? Hast du da Favoriten?
Wir haben relativ viel Pouillac in letzter Zeit getrunken, also auch wirklich kleinere Sachen, so eBay-Käufe für 60, 70 Euro und so weiter. Okay. Und das war immer super. Also oder auch Süd-Bordeaux, Pessac, Leonan Graf und sowas, auch wunderbar. Also diese erdige Komponente, die dann auch so ein bisschen da dazukommt, das kann echt Spaß machen. Und wie gesagt, wenn du im Burgund richtig Spaß haben willst, dann wird's halt mittlerweile, muss man einen kleinen Kredit aufnehmen, so ungefähr. Und in Bordeaux,
schon krass, ja,
habe ich das Gefühl, man jetzt nicht unbedingt einen Blockbuster-Namen nimmt, dass man da noch mehr kriegt für den Euro. In Bordeaux.
Na, gerade weil das Gebiet ja auch wirklich relativ groß ist und es teilweise auch Weine gibt, die überhaupt keiner auf dem Radar hat, die aber teilweise auch eine gewisse Reifefähigkeit haben und wo man dann ein richtiges Schnäppchen hat. Trotz dessen finde ich, und da kannst du mich total gerne belehren, dass, glaube ich, hat es vorhin schon mal erwähnt, einige Weingüter einen Stil haben, ähnlich wie auch im Burgund, manche Produzenten, den halt kein anderer kann. Also Bechevel, finde ich, ist einzigartig in seiner Art. Oder du hast vorhin Latour erwähnt, oder Pichon, oder Comtesse, oder was auch immer. Also es sind alles Stile,
sehr unique, die
unfassbar. Und dann ja eben auch in dieser Größe der Weingüter, also wo du auch über die Jahre kontinuierlich diesen Stil beibehältst und auch mit der Veränderung, ist halt ein Fijac trotzdem noch ein Fijac, auch wenn es ein anderer Fijac ist, also aus den 70er Jahren.
Absolut, absolut, ja.
Empfiehlst du es auch deinen Gästen?
Wir haben auf unserer Weinkarte gerade eher noch den Fokus auf Burgund. Also wir haben leider nur eine Seite Bordeaux. Die ist gut selektiert, aber es ist leider nur eine Seite. Und die absolute Größe eigentlich oder der Platz geht schon ins Burgund. Also muss man schon sagen. Das ist auch schon noch, immer noch, wie gesagt, die bleibende Passion, aber mittlerweile, wenn wir uns jetzt treffen mit Freunden und so weiter, dann der Stefan Grabler zum Beispiel, einer meiner besten Freunde, also wenn wir uns treffen, dann sagen wir eigentlich immer, es muss unbedingt ein Bordeaux dabei sein. Was wir sonst trinken, ist egal, aber es muss ein Bordeaux dabei sein. Und er ist auch er sagt immer, es ist ein Altherrenwein, was ich sehr witzig finde. Und dann wird das immer öfter dann auch wirklich eine Flasche Bordeaux dabei. Also es macht Spaß.
Was aber, also Altherrenwein, die Bezeichnung finde ich gar nicht irgendwie so negativ, wie es im ersten klingt, weil es ja auch von Erfahrung spricht, von Gesetztheit, von wir müssen die Welt nicht sofort alles verändern oder alles über den Haufen werfen. Das hat ja auch was mit Genügsamkeit zu tun. Und so finde ich Bordeaux. Es war so eins der kommerziellsten Gebiete, die es gibt und lebt letztlich vom Kommerz. Das ist wahrscheinlich so als Amerika Frankreichs. Aber was dort bewegt wird, finde ich, und trotzdem eben behalten wird, finde ich schon großartig. Warum habt ihr Burgund? Ist das München? Also ist so wie Hamburg Bordeaux, ist es München Burgund? Oder ist das einfach damals persönliche Vorliebe? Oder weil das zufällig irgendwo in der Liste stand? Oder wie hat sich deine Karte da zusammengesetzt?
Okay. Schon eine Mischung heraus. Also ich bin ja eigentlich, wie gesagt, das letzte Jahrzehnt schon deutlich mehr auf der Burgunderschiene, auch privat. Man sieht es an, wie gesagt, meinem Instagram. Ich liebe Burgunder, ich habe unfassbar viel Spaß damit, wirklich auch eine fast teilweise besessene Passion davon, auch irgendwie zu sammeln oder die Weine aufzumachen, zu trinken, drüber zu reden, blind verkosten, mit Freunden zu teilen, und das ist natürlich mit eingeflossen in die Weinkarte. Und Bordeaux haben wir gar nicht so viel immer verkauft, auch in den anderen Stationen, sondern es war immer eher Burgund. Also München, hast du absolut recht, ist schon eher Burgund. Wobei man auch sagen muss, jung und alt. Also das ist schon verrückt. Also wir haben auch teilweise ganz normale Gäste, super liebe Pärchen, wo die aussehen, wo werden die, eine ist vielleicht ein Lehrerin, der andere ist vielleicht ein, weiß ich nicht, Consulting, klassisch München oder sowas, und dann bestellen die aber zwei Flaschen Burgund pro Flasche 300-400 €. Also völlig unerwartet. Also du siehst denen gar nicht an, dass die so eine Burgunderliebe dafür haben. Weil oft denkt man, sind das vielleicht dann Gastroleute oder Weinsammler oder Weinhändler, die sowas trinken. Aber nein, es sind teilweise total normale Leute, die da sich richtig verausgaben. Also auch finanziell, das ist verrückt zu sehen auch irgendwie.
Glaube ich, ja. Und auch eine gewisse Freude. Du sammelst Wein, sammelst du bestimmte Weine oder gerade was du bekommst für eure Weinrunden zum selber trinken oder eher als dann doch Wertanlage oder weil du nicht glaubst, dass die günstiger werden oder?
Also wenn was übrig bleibt, natürlich versuchen wir, wenn wir Weine bekommen, fürs Restaurant natürlich alles zu haben. Das ist schwierig, weil um gewisse Weine zu bekommen, das weißt du, weiß jeder, muss man andere Weine kaufen, damit man eine Allokation bekommt. Es gibt den ein oder anderen Händler, der mir netterweise ein, zwei Fläschchen pro Jahr gibt für mich privat. Das hat dann auch nichts mit dem Restaurant zu tun. Und das wird gesammelt, aber das ist eher irgendwann zum Trinken, weil das ist ja im Grunde meine ganze Legacy auch irgendwie, Wein. Also das irgendwann zu verkaufen, das würde mir ja überhaupt nichts bringen. Aber andererseits ist gar nicht so viel Wein da, dass man den so groß sammeln kann. Also ich würde jetzt mir keinen, weiß ich nicht, kein Weißburgunder, nichts gegen Weißburgunder, I love it. Aber ich würde mir jetzt nicht in jedem Jahrgang Weißburgunder von einem Winzer in den Keller legen, sondern das sind Weine, die halt sofort getrunken werden. Sondern wenn, dann sind das Weine, die einfach wirklich ein paar Jahre brauchen, vor allem Rotweine. Die Champagner, viele, meine Frau liebt Champagner zum Beispiel, und wenn die Geburtstag hat oder ich Geburtstag haben und wir essen gehen oder wir sind irgendwo, dann wird mal ein Fläschchen was Besseres aufgemacht. Und dafür sammelt sich eigentlich, ja. Also.
Jetzt verstehe ich es aber auch, was du am Anfang gesagt hast, dass es für dich ungewöhnlich ist, bei so einer SZ-Magazin-Verkostung mal ein Rosé von 5 bis 12 € zu probieren. Kannst du die Weine dann werten und einschätzen? Oder wonach bewertest du die Weine dann? Nach lecker oder trinkbar oder morgen keine Kopfschmerzen? Oder verstehe ich sofort? Oder was ist da der Ansatz dabei? Also gerade bei dem Riesling waren es ja auch, dass da unter 16 € war. Glaube ich, also da schon Grenzen gesetzt sind.
Du, ich gehe da eigentlich genauso ran wie bei jedem anderen Wein. Also ich habe damit, und es waren auch bei diesen Rieslingen wirklich Überraschungen dabei von Winzern, wo ich gesagt habe, das schmeckt ja gar nicht wie ein Basiswein, sondern das schmeckt ja schon wie ein Lagenwein und das ist schon Wahnsinn. Also was da in der Basis abgeht, ist ja unfassbar. Hm. Haben die deklassifiziert oder was haben die damit gemacht? Warum ist das so gut? Also ich probiere das ganz normal und gehe da eigentlich genauso ran, wie wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir jemand irgendwie einen großen Wein hinstellt. Das macht für mich eigentlich keinen Unterschied. Und im Gegenteil, ich war, wie gesagt, überrascht, dass doch diese Weine, die ja oft, vor allem bei den Roséweinen, ja gar nicht so bei den Rieslingen, so ein bisschen gemacht sind. Ja. Also wo man weiß von vornherein, das sind gigantische Tanks mit Milliarden von Litern und da wird einmal drüber gebügelt, so nach dem Motto, und dann schmeckt das alles gleich. Mhm. Aber es waren extreme Unterschiede bei den Rosés, also wirklich gravierende Unterschiede. Und das war interessant zu schmecken. Ich habe das so nicht erwartet. Also vieles natürlich schlecht, aber vieles auch trinkbar und völlig okay. Also Preis-Leistung super.
Wie geht ihr bei so einer Verkostung ran? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, für einen Vinum Weinguide probiere, dann ist es meistens so, dass man so als Verkoster ja ausgesucht wird, wenn man ein gewisses Geschmacksbild vertritt, was der Chefredaktion, dem Vinum Weinguide oder sonstigen entspricht, wo man sagt, man hat mehr oder weniger alles aus einem Guss. So wie, keine Ahnung, seinerzeit bei Parker sucht er natürlich auch seine Verkoster so aus, die nach seinem Geschmack mehr oder weniger verkostet haben, damit ein Stil darin gegeben ist, weil er natürlich nicht die ganze Welt mit einmal probieren kann. Ist sowas bei einer SZ-Verkostung auch oder bei einer SZ-Magazin-Verkostung auch, dass man sagt, okay, wir wollen die und die Weine finden, hilf uns dabei, Tobi? Oder sagt man, setz dich mal davor, trink die mal und sag mal, was du interessant findest?
Also bei der SZ war alles bis jetzt blind, tatsächlich. Mhm. Also das heißt, die suchen die Weine aus und das ist blind und dann danach wird erst gezeigt, was es ist.
Findest du es gut?
Von dem her, ja, schon, ja.
Es gibt natürlich also so zwei Ansätze, finde ich. Auf der einen Seite, wenn du es blind probierst, konzentrierst du dich rein auf deinen Geschmack. Aber wenn du halt siehst, was es ist, kommt diese Wissensebene mit dazu, was dich natürlich manchmal beeinflusst, manchmal auch manipuliert, aber manchmal eben auch so ein Verständnis entgegenbringt. Wenn du das Grau von Gerhard Richter siehst, dann denkst du auch, welcher Maler hat denn da gemalt, bis du die Schaffensebene verstehst. Und so finde ich, ist es beim Wein ja manchmal auch, dass man zumindest, um die Handschrift des Winzers zu verstehen, gerade wenn du nur einen Wein oder ein Glas probierst, dann hilft es manchmal zu wissen, welcher Winzer das ist.
Genau, aber es spoilt ja auch deine unbeeinflusste Meinung. Also das ist ja ein Problem, wenn du jetzt Rieslinge hast und du siehst schon das Dönhoff-Label, so nach dem Motto.
Ja.
Und jetzt bin ich natürlich Dönhoff-Fan. Dann weiß ich, okay, der Basiswein wird auf jeden Fall einer der besten sein, in meinem Kopf, obwohl ich ihn noch nicht probiert habe. Das bedeutet, ich gehe da eher unbedarft ran und sage, ich probiere das alles blind, weil die Wissensebene hier kommt ja sowieso dazu. Also wenn ich mir sicher bin, dass der Wein von der Nahe ist, weil er einfach dieses Weißfleischige hat oder was auch immer, dieses puristische, mineralische, dann ist der wahrscheinlich auch von der Nahe. Also dann liegt das relativ nahe und dann, es war ein Wortspiel.
Ja, ich musste auch gerade lachen innerlich.
Es liegt tatsächlich einfach nahe dann,
ja.
Dass es diese Region ist, weil...
Ja.
Diese Rieslinge haben ja trotzdem auch alle eine Stilistik für sich, die Appellation in Deutschland. Und wenn das einfacher rauszuschmecken ist und man sich sicher ist, dann ist es halt auch der Wein, der es ist. Mhm. Und dann weiß ich auch danach, okay, es war dann doch der Dönhoff. Und dann ist ja die Wissensebene, kommt ja dann quasi von der anderen Seite.
Es gibt kaum eine international ausgerichtete Weinkarte, auf der kein Wein aus Neuseeland zu finden ist. Das scheint einfach erstaunlich, da das gesamte Land lediglich über, und jetzt haltet euch fest, so viel Anbaufläche wie die Toskana oder Oregon verfügt. Sage und schreibe 38.000 Hektar. Aber jeder will diese Weine haben. Warum? Weil unsere Gäste diese Weine lieben. Sie sind greifbar, sie sind verständlich und doch authentisch und einzigartig. Und sinnbildlich dafür stehen die Weine der Babbage Winery. Eines der ältesten und bedeutendsten familiengeführten Weingüter Neuseelands. Deren Geschichte beginnt mit einem Traum und einem mutigen Jungen aus Kroatien. Joseph Babbage war erst 14 Jahre, als er 1910 nach Neuseeland auswanderte, allein ohne Besitz, aber mit einem festen Ziel vor Augen. 6 Jahre später pflanzte er seine ersten Reben in der wilden Landschaft von Henderson in West Auckland und legte damit den Grundstein für das, was später zu einem weltweiten Erfolg werden sollte. Was damals als kleiner Familienbetrieb begann, steht heute als Symbol für Neuseeland neuseeländischen Pioniergeist und Innovation im Weinbau. Jeder Wein, der heute wie damals das Weingut verlässt, erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte von harter Arbeit, von Generationen, die mit Leidenschaft an einem Traum festhalten und von einem unermüdlichen Streben nach Exzellenz. Klingt polemisch, ist aber nicht übertrieben, denn selbst die Geschichte der Babbage Winery liest sich wie ein Roman. Von den bescheidenen Anfängen, als einfache Tafelweine den Großteil der Produktion ausmachten, bis hin zur Entscheidung, in den 1970er Jahren die Ausrichtung komplett zu verändern und auf Premium-Weine zu setzen. Diese Weichenstellung war revolutionär. Die Babbage wollten nicht nur irgendein Wein herstellen, sie wollten Weine erschaffen, die auf der internationalen Bühne bestehen. Und genau das gelang ihnen. Heute genießt Babbage weltweit einen Ruf für exzellente neuseeländische Weine, die in über 50 Ländern exportiert werden und insbesondere in den USA und Europa geschätzt werden. Ein entscheidender Wendepunkt in dieser Erfolgsgeschichte war der mutige Schritt nach Marlborough, der Weinregion, die wie geschaffen war, für Sauvignon Blanc zu gehen. Er kannte das Potenzial dieser Region in Kombination mit Sauvignon Blanc frühzeitig und begann, die Rebsorte anzubauen, die heute das Aushängeschild des Weingutes ist. Der Babbage Black Label Sauvignon Blanc wurde schnell zu einem Bestseller und eine feste Größe unter den Premium-Weinen Neuseelands und spiegelt das Potenzial Marlboroughs in beeindruckender Weise wider. Seine lebendige Aromatik vereint tropische Früchte, Stachelbeere, Zitrusnoten mit einer fein mineralischen Frische. Typisch für diese Region. Was ihn besonders auszeichnet, ist seine Präzision. Eine perfekte Balance zwischen knackiger Säure und ausladender, reifer, leicht zu greifender Frucht. Ergänzt durch subtile Kräuternuancen. Das ist, was unsere Gäste lieben. Dieser Wein wird aus handverlesenen Trauben vom Babbage eigenen Weinbergen in Marlborough gewonnen, die unter nachhaltigen Bedingungen bewirtschaftet werden, um anschließend in den Edelstahltank, um die charakteristische Frische zu bewahren, zu fermentieren. Marlborough ist das unangefochtene Herzstück des neuseeländischen Weins mit einer Anbaufläche von über 27.000 Hektar. Ist Marlborough das größte Weinanbaugebiet Neuseelands und verantwortlich für etwa 75% der nationalen Weinproduktion. Interessant ist dabei die Konzentration auf Sauvignon Blanc, der rund 85% der Anbaufläche einnimmt und zum Markenzeichen des Landes geworden ist. Das Klima in Marlborough ist ein Schlüsselfaktor für den außergewöhnlichen Charakter der Weine. Die Region verzeichnet einen Jahresdurchschnitt von rund 2400 Sonnenstunden. Bei moderaten Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad, diese kühlen Traumtemperaturen sorgen für die langsame Reifung der Trauben, was den Wein ihre aromatische Intensität und ihre knackige Säure verleiht. Trotz der vielen Sonnenstunden bleiben die Niederschläge relativ gering, mit durchschnittlich 650 Milliliter pro Jahr. Dies zwingt die Reben dazu, tief in den Boden vorzudringen, um Wasser zu finden, was den Weinen zusätzliche Komplexität verleiht. Besonders spannend ist die Geologie der Region. Die Böden im Wairau Valley bestehen aus Schwemmland, Kies und Lehm, während im Awarderay Valley steinigere, von Kalk durchzogene Böden dominieren. Diese Unterschiede prägen den Stil der Weine, die von Frucht betonten mineralischen bis hin zu straffen strukturierten Profilen reichen. Gerade diese geologische Vielfalt gibt den Winzern die Möglichkeit, einzigartige, terroirgeprägte Weine zu kreieren, die international immer mehr Anerkennung finden. Mit mehr als 140 Weingütern und über 500 registrierten Weinmarken ist Marlborough ein pulsierendes Zentrum der neuseeländischen Weinindustrie. Dank seiner konstanten Qualität hat die Babbage Winery und damit deren Vorreiter, der Babbage Black Label, zahlreiche Auszeichnungen erhalten und gilt heute als eine Referenz für den neuseeländischen Sauvignon Blanc. Schon sehr früh setzen die Babbage auf nachhaltige Anbaumethoden. Heute bewirtschaften sie einige ihrer besten Weinberge nach biologischen Prinzipien und gehören zu den Vorreitern im ökologischen Weinbau. Sie verstehen, dass großartige Weine nicht nur im Keller gemacht werden, sondern bereits im Weinberg. Doch es ist nicht nur das Naturbewusstsein, der Erfolg, der beeindruckt. Es ist auch die ständige Suche nach Perfektion. Innovation liegt in der DNA des Unternehmens. Babbage hat sich der Forschung verschrieben und arbeitet eng mit Universitäten und Weinbauinstituten zusammen, um die beste Anbaubedingung für ihre Reben zu schaffen. Diese wissenschaftliche Herangehensweise gepaart mit einer unbändigen Leidenschaft für Wein hat Babbage zu einem der beständigsten Weingüter Neuseelands gemacht. Unter der Leitung der dritten Generation, Peter and Joel Babbage, hat das Weingut modernste Technologien wie temperaturgesteuerte Gärung und den Einsatz von Edelstahltanks eingeführt. Techniken, die den Wein eine Frische und Klarheit verleihen und die zum Markenzeichen von Babbage geworden sind. Und die nächste Generation steht bereits in Startlöchern. David und Andrew Babbage führen die Familientradition fort und treiben die Vision ihres Urgroßvaters weiter voran. Babbage war eines der ersten Weingüter, das Social Media nutzte, um auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und positionierte sich dabei geschickt als modernes Unternehmen mit tiefen Wurzeln. Und dank ihres weitsichtigen Bewusstseins unterstützen sie auch uns bei diesem Podcast-Projekt. Und dafür sagen wir ganz vielen Dank der Babbage Winery und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Findest du, wir Deutschen können das genauso wie im Bordeaux oder teilweise im Burgund, dass man sagt, okay, man hat zum einen Riesling von der, um bei der Rebsorte zu bleiben, von der Mosel, einen von der Nahe, einen aus dem Rheingau, dass man den erkennen kann? Und darüber hinaus den Winzer und das Jahr? Und
auf jeden Fall. Also ich finde,
Bordeaux kann man... Genauso ausgeprägt wie im Bordeaux?
Also jünger, jetzt in jüngeren Jahrgängen nicht mehr. Also ich würde sagen, dass wir bis 2000 ist vielleicht ein schwieriger Jahrgang, weil alle Weine einfach sau konzentriert sind. Aber ich sag mal, bis in die 90er, glaube ich, würde ich meine Hand ins Feuer legen, könnten wir in einer guten Runde sehr wohl sagen, in welcher Appellation wir sind.
Mhm. Also ab 2000 nicht mehr, oder?
Also bei jungen Weinen ist vielleicht noch 2004 oder sowas, ja, wo dann die Weine doch, wie gesagt, physiologisch einfach reifer sind, schon da. Aber jetzt bei dem ganz jungen Bordeaux, glaube ich, fände ich es schwierig, muss ich ehrlich sagen. Weil das einfach so konzentriert ist und so saftig. Und da fehlt natürlich dann so, weißt du, da ist man dann kein Parker, die das jahrelang dann 100.000 Bordeaux verkosten innerhalb von ein paar Tagen. Und dafür einen Gaumen haben, dass da als Sommelier versucht man die Weine natürlich eher reif zu trinken oder zumindest in dem Fenster.
Wäre so mein Gedanke, ist das dem Stil und der Veränderung des Stils der Weine geschuldet oder ist es einfach der Wein als solches, wo man sagt, in der Jugend hat er eine Primäraromatik, die halt aus der Traubenglut heraus resultiert, die so überdeckend ist, dass man da mehr oder weniger halt Cabernet, Merlot etc. rausschmeckt. Dann später kommt dann die Sekundäraromatik und bis ich zur Tertiäraromatik eigentlich komme, braucht es halt Reife. Und wenn wir den Wein die Zeit geben, ist ein 2010er, 2015er oder von mir aus auch so andere Jahre wie 2014 oder 2011 oder sowas, dann durchaus greifbar und auch dann wieder identifizierbar. Oder findest du, dass das ab 2, was wir vorhin gesagt haben, 3, 2, 5 komplett verloren ging und die Weine uniform sind, so uniform, dass sie nicht mehr identifizierbar sind?
Dafür bräuchten wir eine Zeitmaschine, um das rauszufinden. Also
ist klar, aber rein aus deiner Erfahrung oder aus deinem persönlichen Empfinden dabei, was du, wo du da vor dem Wein sitzt, vor dem 2010er und sagst, boah, das ist nicht mehr Pauillac.
Ich vermute, dass da schon was dran ist. Also ich glaube schon, dass es einfach anders sein wird. Ich glaube jetzt nicht, dass natürlich die großen Häuser, dass die jetzt ganz viel anders machen als davor. Das glaube ich auch nicht. Also es gibt ja auch durch diese neue Zeit absolute Gewinner. Also wenn man jetzt zum Beispiel ganz spezifisch rangeht, Saint-Emilion, Château la Confession, weiß nicht, ob du das kennst, mit diesen zwei blauen Flaggen, 2009, 2010, unfassbar, ja, die Weine sind unfassbar, die kosten 40 Euro oder 50 Euro mittlerweile. Die Weine sind Wahnsinn, und die haben auch keinen 14,5 Alkohol, sondern die sind entspannt, also es gibt da schon auch gute Sachen und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Haus wie Lafite oder Motor oder Großes Tonnel oder sowas, dass die das irgendwie zulassen. Also ich glaube schon, dass man irgendwie da noch rangehen kann und ich denke, dass diese Weine schon auch noch in 20, 30 Jahren große Weine sein werden, aber vielleicht früher reif sind. Aber auch hier bin ich kein Önologe und kann nicht in die Zukunft schauen, aber das Gefühl habe ich, wenn ich diese Weine jung probiere, auf jeden Fall.
Und Deutschland? Weil wir vorhin ja die Frage hatten, also kann man das in Deutschland genauso greifen, kann man es genauso differenzieren und runterdeklinieren in unterschiedliche Gebiete bei einer Rebsorte oder bei einer Handschrift, unterschiedliche Winzer, Jahrgänge oder ging das?
Ja, mittlerweile ist das ja auch wieder, wenn man jetzt zum Beispiel die Pfalz nimmt, früher gesagt Rieslinge, die haben in der Pfalz sind, wie gesagt, sauer, haben niedrigen pH-Wert. Früher hat man Witze gemacht bei Mosbacher Weinen, die ich natürlich liebe. Da ist in der Sechserkiste ist eine Packung Pantoprazol Säureblocker mit da drin. jetzt machen trotzdem aber viele Weingüter unfassbar gute Pinot Noirs in der Pfalz, ja. Egal ob Brings oder Christmann oder Andres oder Fusser und so, die sind alle, das sind Rotweine, ja, Pinot Noir da in so einer Region, das hat man, glaube ich, vor 20, 30 Jahren, auch wenn es das vielleicht schon gab, gar nicht so gedacht, dass dann mal ein Pfälzer Spätburgunder so der beste deutsche Spätburgunder ist. Ja, man hat ja die anderen Regionen wie Baden und oder weiß ich nicht, die klassische Spätburgunder waren und und das hat sich schon so ein bisschen verändert, aber ja, wenn man da sieht man dann doch in Baden jetzt nicht wie soll ich sagen, nicht die Soli-Veränderung. Die Jungs machen immer noch grandiose Weine. Wie gesagt, Friedrich, Julian, alle, das ist, wenn man das die junge Sache mal probiert, das ist ja unfassbar. Also im Gegenteil, bei manchen, bei Friedrich zum Beispiel ist es ja, dass die Weine ja immer feiner werden. Im Gegensatz zu früher waren ja doch Weiße, wenn du im Schwarzen Adler bist, weil wir vorher darüber geredet haben, die Weißen doch so ein bisschen schmelziger, cremiger. Das war halt so die Stilistik. Aber es war gut, es war lecker. Die Weine haben ewig gehalten. Also wir, jetzt wenn du da bist, kriegen wir irgendeinen 2-2er aus der Magnum serviert, Weißwein, ja, Weißburgunder. Und die Weine sind top, aber die sind halt ein bisschen, haben mehr dieses Juicier. Und jetzt, wenn du Weiß und Rot probierst, wird's feiner, ja. Obwohl man irgendwie sagt, keine Ahnung, Wärme, Klimawandel, pipapo. Und die Weine sind total schlank, elegant, fein. Aber nicht nur er, alle. Also auch der, wie gesagt, die Kollegen dort. Die Fülle an guten, großen Weinen, die man in Deutschland bekommt. Und auch nicht unbedingt immer große Namen, sondern auch andere, kleinere, ist
ich Wahnsinn. Auch. Ne? Ja, gerade an so einem Gebiet wie an der Mosel, wo du ganz viele kleine Produzenten hast, wo du manchmal einfach davor stehst und sagst, boah, und das für den Preis und das zu dieser Stilistik und Qualität. Du findest, dass wir in Deutschland genauso die einzelnen Charakteristiken gebietstypisch herausarbeiten können wie in anderen Regionen. Also keine Ahnung, auch Italien, Piemont und Toskana im Vergleich, wenn du jetzt so eine Rebsorte vergleichst oder in Spanien oder sonstiges. Oder wird es hier, was ich halt so ein bisschen manchmal finde, uniformer aufgrund der manchmal gleichen Handschrift heraus oder Umgangsweise mit den Weinen und Stilmittel, die manche verwenden?
Ja, du meinst jetzt rausarbeiten als Verkoster oder als Winzer?
Dass ich halt einen Wein probiere und sage, okay, das ist ein Wein aus der Mittelhart. Oder es ist einer aus dem Breisgau. Oder es ist einer aus der Hochheimer Hölle oder von der
Nahe. Verstehe. Ja. Also beim Riesling definitiv. Da finde ich, sind die Unterschiede schon klar, deutlich erkennbar. Das habe ich beim SZ bei der Verkostung gemerkt. Aber auch natürlich, wenn man die Sachen trinkt. Wobei auch hier, wie gesagt, Veränderungen sind. Ja, manche Winzer machen mittlerweile so feine Weine, die sie früher sehr kräftige, fruchtbetonte Rieslinge gemacht haben, machen jetzt sehr feine Weine. Man kann aber trotzdem noch irgendwie durch ein gewisses, weiß ich nicht, diese Gelbfruchtigkeit oder so, dann doch noch drauf kommen, dass es dann vielleicht doch Rheinhessen ist oder irgendwas. Das funktioniert schon sehr gut. Bei den Roten ist es schwieriger natürlich, weil meiner Meinung nach, also hat Deutschland in der Vergangenheit viel zu viel Holz verwendet, neues Holz. Das steht manchen Weinen sehr gut, vor allem in der Reife, wenn sich dann die Elemente integrieren und so weiter, das alles zusammenkommt, dann ist das super. Aber oft, wenn man das jung trinkt oder auch jetzt irgendwie so 2014, 15, 16, 17, merkt man, dass viele schon Vollgas Holz genommen haben und das steht dem Wein so ein bisschen im Weg. Und das merkt man jetzt bei auch den Winzern, über die wir gerade schon gesprochen haben, die alle weniger Holz verwenden und die Weine strahlen mehr, ja, auch beim Weißwein. Die Weine sind strahliger, sind brighter, sind heller, sind, wie soll ich sagen, die Mineralik ist immer so ein schlimmes Wort, aber es kommt alles etwas mehr zur Geltung und die sind irgendwie gestreamlined, glaube ich, ist das Wort, was man sagen kann und haben eine unfassbare Aromatik. Also da hat sich dahingegen schon viel zu viel getan und das kann man auch dann trotzdem noch rausschmecken. Also
gehe ich völlig konform und finde auch, was da an Entwicklung passiert ist, auch in diesen verschiedenen Ebenen, mit Holz, ohne Holz oder überhaupt eine Identität finden. Also ich bin ja aber ein bisschen früher als du mit Wein angefangen und wenn ich mich an die 90er erinnere, da war Rotwein im Restaurant aus Deutschland ein totales, also es war ein Schimpfwort, mehr oder weniger. Man hat sich das gar nicht
getraut.
Und dass das mehr oder weniger akzeptiert wurde oder dass es eine Präsenz bekommen hat und die Winzer da auch stetig dran gearbeitet haben. Das ist, also Spätburgunder hat eine ganz andere Präsenz. Früher galt es noch, oder in meinen jungen Jahren, ein Spätburgunder als die höchste Aufgabe für einen Winzer. Und heutzutage ist es eine Selbstverständlichkeit und Winzer lernen voneinander. Also es ist schon eine richtig, richtig tolle Entwicklung, die da mittlerweile und dann auch im nicht nur nationalen, sondern auch europäischen oder globalen Vergleich, was wir da teilweise abfüllen, ist durchaus und sehr, sehr interessant.
Absolut, ja.
Hattest du mal ein absolutes Weinerlebnis, was dich wahnsinnig geprägt abgeholt hat? Also waren es diese alten Weine oder irgendwas anderes, wo du sagst, wow, davon träume ich nachts?
Allgemein Wein auf jeden Fall. Also da kommen wir wieder natürlich relativ schnell zum Burgunder-Bordeaux-Thema. Hm. Also eins ist zum Beispiel, dass ich mal einen bei der Munich Wine Company einen ganz alten Lafite für eine Weihnachtsverkostung bei einem sehr guten Freund und Weinhändler ersteigert habe. Und das Etikett war so zerkratzt und kaputt, dass dieser Wein war wirklich für das, was es ist. Und das war ein 1926 Lafite, wenn mich nicht alles täuscht. Dachte ich mir, den muss ich haben, weil ich wusste durch den Füllstand und die Originalkapsel und der Kork und alles drum und dran, der Wein wird auf jeden Fall, wenn er nicht korkt, wird intakt sein, wenn er echt ist. Und da der ja echt ist, weil ein Auktionshaus muss natürlich den Garant geben, dass der Wein echt ist, also die bürgen dafür mit ihrem Namen, so nach dem Motto. Und da habe ich ihn mitgenommen und normalerweise in unserer Runde, wenn man einen ganz alten Wein aufmacht, einen großen Wein, der jetzt auf Weinsearcher irgendwie 10.000 Euro kostet, dann sagt schon mal der ein oder andere, oh, das muss eine Fälschung sein, so einfach, weil es nicht sein kann. Hm. Und da war es wirklich so, da habe ich den Korken mit einem Durand rausgemacht, habe mir einen kleinen Schluck eingeschenkt und der Wein war ganz hell, wie ein Rosé fast, aber eben nicht oxidiert. Also es hat kein Sediment, es war nicht irgendwie sandig, sondern es war ganz klar. Ja. Ganz helle Farbe und aromatisch ist das aus dem Glas explodiert. Und da habe ich zuallererst habe ich gedacht, das ist der Grund, warum ein großer Wein oder ein großer Bordeaux, sowas wie Lafite, warum das groß ist. Also warum Leute sagen, das kann mitunter einer der besten Weine der Welt sein. Das ist der Grund. Jetzt gerade habe ich es live erlebt und es wird es natürlich, wie gesagt, wieder jüngere Kollegen geben oder irgendwelche Naturweinverfechter, die sagen, ah, das kann ja nicht sein, da wart ihr bestimmt betrunken und habt euch da das dazu eingebildet. Der ganze Tisch war für ein paar Minuten sprachlos und haben gesagt,
schön.
Wow, also Hammer. Das war ein Gänsehautmoment.
Ja.
Und das ist, also das werde ich bis heute nicht vergessen. Und solche Momente hat man dann halt leider nicht oft, viele gute Momente, aber das ist was Besonderes und da sucht man dann natürlich danach wieder. Also das war schon...
Das ist das Problem, glaube ich, wenn man so einen Moment mal hatte, man wird zum Suchenden, zum Süchtigen.
Und man, also das dann versucht auch ein.
Ich hatte es in der Tat mal mit einem 66er Claude Laroche von Ponceau, der mehr oder weniger blind serviert wurde. Und man, also es ist so ein Wein, der einen auf einer Ebene berührt, die man nicht beschreiben kann. Also wo man ich will nicht sagen, anfangen zu heulen oder Gänsehaut oder sowas, aber wo man wo man richtig innerlich sehr, sehr berührt ist. Also da
kann ich das mir vorstellen.
So für mich der Moment, wo ich sagte, wow, kann ich nicht beschreiben. Also da, ja. Mhm. Und denke ich immer gerne zurück. Und ich habe sowas auch oft mit gereiften Wein von Prüm. Von Gigi Prüm. Wenn ich da welche aus den 80ern probieren darf, aus den 70ern, Auslesequalitäten teilweise spätlesen. Das sind so Weine, wo man so eine, also es klingt immer so doof, wenn man das sagt, aber wo man so eine Trinksucht bekommt, also wo man gar nicht genug bekommen kann. Also so, als wenn man irgendwie lange keine Luft bekommen hat und dann mit einmal einatmet, so möchte man den Wein trinken. Weil da so diese perfekte Balance, dieses flatterige, diese leichte Säure und diese wunderbar definierte Leere hat, die man sofort wieder mit Aromen auffüllen möchte. Und sich einfach ständig sagt, das kann nicht sein, das kann nicht so schmecken, das kann so nicht so wunderbar sein, so filigran und so trotzdem so präsent.
Genau.
Das sind so Weine, wo ich sage, boah.
Eben, bei der Mosel ist ja auch wirklich noch diese extreme Balance, die Weine halt dann, die den Weinen dann halt diesen extremen Trinkfluss gibt. Ich kann das natürlich nicht so wirklich trinken, weil ich keinen Zucker haben kann, aber wenn ich es probiere, dann finde ich es auch eigentlich immer sehr eindrucksvoll. Also kann ich nachvollziehen.
Und es gibt einige Weine auch so in den letzten Jahren, so im Pinot-Bereich aus Deutschland, die mich ähnlich begeistert und fasziniert haben. Also da, es gibt vieles. Also da, dadurch, dass wir so viele Weine probieren, ist es immer schwer, so den singulären oder den einen dabei herauszuheben. Aber ich glaube, mit dem 26er Lafite, das kann ich in der Tat nachvollziehen. Hat sowas auch mal in der Kombination mit Speisen, dass du eine Speisen-Wein-Kombi hattest, wo du sagst, das kann nicht von dieser Erde sein?
Ja, wir hatten letztes Jahr bei dem Trüffeldinner mit Freunden, hatten wir ein paar alte Weine dabei und da haben wir zusammengelegt, haben so einen kleinen weißen Trüffel gekauft und haben dann, was hatten wir, 76 Pulini Morache von Carillon, Combet und dann auch einen Village Chambol Musigny, 76 von Houdelou Noyat. Und den habe ich sage und schreibe für, ich glaube, 80 Euro auf eBay ersteigert. Und das war unfassbar. Und das haben wir aber mit einem Stück Fleisch gemacht, glaube ich, mit Rinderfilet, mit irgendwie Jus dabei und dann Trüffel drüber. Und das war einfach die absolute Perfektion. Also es war eine Symbiose. Also das ist jetzt der private Aspekt natürlich. Aber in der Arbeit bei Begleitungen gibt es auch immer wieder mal Momente, wo man sagt, wow, da hat man jetzt, weiß nicht, ob es dann Glück war, vielleicht eine Ahnung gehabt, da könnte jetzt der Wein besonders gut dazu passen. Und dann passt er aber noch besser, als man sich das gedacht hat. Weiß ich, Thema Bordeaux, Zitronengrasrisotto mit Rotbarbe und dann halt ein weißer Bordeaux dazu.
Ah, schön.
So, das ist halt, dann, das geht dann auch fast nicht besser. Also, das ist dann einfach perfekt, ja. Das ist
und so einfach manchmal, ne? Es wirkt so textbookmäßig und dann, wenn du es probierst, sagst du, ja, genau darum, ja. Kann ich also total nachvollziehen. Du hast jetzt eine relativ blöde Situation, insofern, dass du ja fast gefangen bist durch einen eigenen Laden. Aber wenn du jetzt den Wunsch äußern könntest, mal für einen Tag, eine Woche in irgendeinem Lokal zu arbeiten, Tommy zu sein, um das System kennenzulernen oder einfach dort mal zu arbeiten, den Background, dort mal Wein zu empfehlen, die Gäste kennenzulernen, welches wäre das oder welche wären das?
Also immer eindrucksvoll ist natürlich El Ceia de Can Roca gewesen in Girona, in der Nähe von Barcelona, weil der Sommelier, das sind ja drei Brüder, hat einfach unfassbare Kontakte, also der kennt die Winzer, die größten Winzer unserer Zeit alle persönlich, hat eine Weinkarte vor allem früher gehabt, mittlerweile natürlich, die Weinpilger haben das schon etwas dezimiert. Weinkarte, mehrere Weinkeller, also ich glaube, der hat 4, 5 Weinkeller und auch alles mit Musik verbunden, macht auch so Tours, also total abgefahren, also ein totaler Freak eigentlich, also wirklich, wenn du den kennenlernst, dann denkst du, der macht gar nichts anderes außer Wein, also der ist gar nicht sozial fähig, irgendwas anderes zu machen. Wahnsinn, aber ein Weinkeller, unfassbar, also da konntest du Weine trinken für ein Apfel und ein Ei und das war extrem, also da aus dem Weinkeller mal zu schöpfen, das wäre, glaube ich, spannend gewesen. Spanien sowieso hat da sehr viel zu bieten. Recondo früher auch. Recondo, die haben natürlich ganz viele alte spanische Sachen gehabt, Riojas und so weiter, en masse. Ja, ansonsten, ja, es gibt einige, die unfassbare Weine, French Laundry, weil wir gerade über Kalifornien geredet haben, die haben ja auch einen gigantischen Weinkeller.
Aber du würdest es über den Weinkeller definieren, wenn du sagst, ich habe da eine kleine Stage. Also du würdest es nicht aufgrund der Küche, aufgrund der Gäste, aufgrund, keine Ahnung, der Inszenierung. Es gibt ja teilweise in Asien so verrückte Restaurants, wo ganz viel mit Licht gearbeitet wird, mit Videoprojektion und so weiter, wo es bestimmt auch mega cool ist, mal einen Wein zu empfehlen. Oder, keine Ahnung, einige von meinen Interviewpartnern haben gesagt, im alten Tantris oder in der Aubergine oder bei im Adlon oder Also bei dir wäre schon der vom Wein.
Absolut. Wein basiert, wichtig. Aber klar, altes Tantris früher, das sicherlich Wahnsinn gewesen ist, dort zu arbeiten. Aber ich glaube, weil du auch sagst, Gäste und Klientel und so weiter, ich glaube, sowas wie French Laundry in Napa Valley, das wäre schon spannend, weil du hast einen gigantischen Weinkeller, du hast coole Gäste, glaube ich. Du hast eines der ältesten, traditionellsten Restaurants überhaupt dort, von der absoluten Legende Thomas Keller. Also ich glaube, das wäre schon cool. Wobei man da als Mitarbeiter, glaube ich, gar nicht so viel zu lachen hätte, auch in der Führungsposition.
Glaubst du?
Weil du halt, ich glaube, du musst da, also wir kennen das ja, mein Bruder und ich auch aus London, diese Doppelschichten, diese 14, 16 Stunden Arbeit pro Tag. Und ich glaube, das ist da immer noch gang und gäbe. Also ich könnte mich täuschen, aber das ist schon sehr viel Arbeit, sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das muss man schon wollen, also.
Ja. Ohne Frage. Aber es war ja bei den, oder ist bei den anderen Restaurants ja auch nicht, oftmals nicht anders. Also ich glaube, dass da halt am wenigsten haben einen geregelten 6-Stunden-Tag, 30-Stunden-Woche oder wie auch immer da. Was du gerade erwähnt hattest, was ich total interessant und wichtig fand bei den Rockerbrüdern, das Element mit der Musik, weil es für dich ja auch ein ganz, ganz wichtiges Element, zumindest in deiner Lebensprägung ist, dass du ja eigentlich fast einen anderen Weg eingeschlagen hättest als Kellner, sondern eher Musiker. Also ihr habt ja ein Jahr lang nur Musik gemacht, du und dein Bruder, oder?
Ja, auch früher, also bevor ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich elektronische Musik produziert, habe aufgelegt als DJ und war auch bei einem Label am Chiemsee unter Vertrag quasi und die haben uns Auftritte besorgt. Das war cool, also man hat dann irgendwie 3, 4, 5 Mal am Wochenende aufgelegt. Mhm. Das Problem ist bei sowas, wenn man nicht produziert Musik und das halt 100% macht und langen Atem hat, dann ist und bleibt das ein Hobby. Also das ist leider wahr. Man sieht das jetzt mit vielen so DJs, die jetzt gerade einen absoluten Glow-Up haben und einen Hype. Wenn man jetzt nach Ibiza schaut oder überhaupt in die DJ-Welt, viele, die da jetzt Stars sind, die sind einfach seit 12 Jahren am Arbeiten, am Buckeln und haben jetzt halt den Glow-Up, weil sie einfach langen Atem hatten, ja. Und das ist, wenn man da nicht voll dahinter ist und dabei, dann muss man sich irgendwann entscheiden, und das musste ich, will man einen professionellen Job oder will man jetzt irgendwie quasi seinem eigenen Schwanz hinterherjagen, und das war dann irgendwann nicht erfolgreich genug und ist ein Hobby geblieben.
Ich glaube, dass da aber teilweise die gleichen Vorurteile oder die gleichen Traumgedanken sind wie bei uns, die mit dem Wein arbeiten, dass man eben das Schöne dabei sieht. Und so beim DJ wahrscheinlich auch, dass man denkt, ach ja, so den ganzen Tag Party und abends und tralala. Aber so dieses ganze Aufbauen, Abbauen, den ganzen Kram drumherum. Oder eben auch die Ruhephasen, wenn du halt keinen Job hast oder keinen Auftrag, dass das ganz schön ausbrennend sein kann. Und so ist beim Wein ja dann manchmal auch, dass man denkt, auch den ganzen Tag schön Wein probieren, aber dass das halt auch richtig Arbeit ist und manchmal gar nicht so romantisch, wie man, wenn man es eben nur am Wochenende macht oder eben nur Gast ist, dass da vielleicht auch so ein bisschen falsch eingeschätzt wird. Hilft dir die Musik beim Wein? Oder sind das völlig zwei total konträre und völlig separierte Elemente?
Ich würde sagen, eher separiert. Wenn ich im Weinkeller bin und was einräume oder aufräume oder irgendwas mache, dann habe ich schon Musik immer auf dem Handy an.
Klar, ja.
Einfach so zum Zeitvertreib. Aber ansonsten würde ich das eher separat sehen. Also ich weiß, es gibt ein paar Leute, die das immer irgendwie vergleichen mit Musik und Wein, aber das für mich hat es nie wirklich den Stellenwert gehabt. Also ich würde eher noch die Parallele sehen, dass wenn man, weiß ich nicht, als DJ oder als Musiker einen coolen Auftritt hat, einfacher noch als DJ als richtiger Instrumentenmusiker, dass man eine geile Flasche Champagner trinkt nebenbei.
Okay.
Das haben wir zum Beispiel gemacht, wenn wir jetzt mal einen cooleren Auftritt hatten oder irgendwie damals im Harry Klein aufgelegt haben, was ja was Besonderes war, dann haben wir gesagt, damals schon in meiner Jugend, jetzt dafür gönne ich mir jetzt eine Flasche Champagner und trinke die nebenbei. Mhm. Anstatt jetzt einem Wodka-Soda. Also die Verbindung sehe ich noch, aber ansonsten finde ich es etwas farfetched und vielleicht weit hergeholt.
Wer liebt sie nicht? Die Toskana. Es reicht ein Bild, mit welchem man in uns ein Toskana-Gefühl auslöst. Ein gedeckter Tisch im Garten mit einer weißen Venentischdecke, eine Straße mit Zypressen oder ein Bild vom New York der Toskana, also San Gimignano. Diese kleine, historische Stadt in der Provinz Siena wird oft wegen seiner markanten, hochaufragenden, mittelalterlichen Türme, die an die Skyline Manhattans erinnern, als das mittelalterliche Manhattan bezeichnet. Im 13. und 14. Jahrhundert war die Stadt ein Zentrum des Handels und wohlhabende Familien konkurrierten darum, immer höhere Türme zu bauen, um ihren Reichtum und Einfluss zu demonstrieren. Ursprünglich gab es über 70 dieser Türme, von denen heute noch 14 erhalten sind. Diese Turmhäuser dienten nicht nur als Statussymbol, sondern auch als Verteidigungsbauwerke in den häufigeren Konflikten zwischen rivalisierenden Familien. Der stete Wettstreit um die Höhe der Türme erinnert an den modernen Wettbewerb der Wolkenkratzer in New York. Während San Gimignano im Mittelalter seinen Höhepunkt erreichte, blieb die Stadt in späteren Jahrhunderten weitgehend unberührt, was ihr den Charme eines mittelalterlichen Manhattan bewahrt hat. Die Skyline ist heute ein markantes Symbol für die Stadt und zieht zahlreiche Besucher an. Und von hier kommt auch einer der berühmtesten Weißweine Italiens, der Vernaccia di San Gimignano. Die Rebsorte Vernaccia ist eine der ältesten und zugleich faszinierendsten Weißweinsorten Italiens und genießt einen Ruf, der weit über die Toskana hinausgeht. Und hier kommt das Weingut Panizzi ins Spiel. Das Weingut Panizzi wurde 1979 von Giovanni Panizzi gegründet, als er das Podere Santa Margherita Winzer erwarb, das sich südwestlich der Stadtmauern von San Gimignano befindet. Die ersten Weinreben dienten zunächst der Herstellung von Wein für den privaten Genuss. 1989 produzierte Panizzi jedoch seinen ersten offiziellen Jahrgang, dessen Etikett bis heute für Stil und Avantgarde steht. In den 1990er und frühen 2000er Jahren erlangte das Weingut bedeutende Anerkennung und das insbesondere für die außergewöhnliche Reifefähigkeit seiner Vernaccia-Weine. Giovanni Panizzi gilt als einer der Pioniere, die die Vernaccia di San Gimignano wieder ins Rampenlicht rückten und dessen Potenzial zur Entwicklung von Komplexität und Flaschenreifung erkannten. Heute wird das Weingut von Simone Nicolai geführt, der Panizzis Vision teilt und die Qualität der Weine kontinuierlich weiterentwickelt. Das Weingut setzt auf höchste Qualität und Nachhaltigkeit, um den Charakter des Terroirs zu bewahren, als auch innovative Ergebnisse zu erzielen. Die Weinberge von Panizzi umfassen 4 Lagen innerhalb des DOCG-Gebietes San Gimignano: Santa Margherita, Lagnano, Montanana und Lazzaretto. Ein weiterer Weinberg, Pia delle Querce, befindet sich am Fuße des Monte Amiade in Ceggiano. Insgesamt bewirtschaftet das Weingut über 60 Hektar. Die Weinberge liegen in unterschiedlichen Höhenlagen und verfügen über verschiedenste Bodentypen, die zur Vielfalt der Weine beitragen. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist San Gimignano Vorreiter. Viele Winzer setzen auf biologische und biodynamische Anbaumethoden, um den natürlichen Reichtum der Region zu bewahren. Dabei bleibt die Liebe zum Detail ein zentrales Element und beginnt mit der Pflege der Weinberge bis hin zur Lese von Hand. Eine Philosophie, die natürlich auch bei Panizzi seit vielen Jahren zum Tragen kommt. Der Vernaccia di San Gimignano ist das Aushängeschild des Weingutes und zeichnet sich durch seine frische, mineralische Art und zugleich, und das findet man selten, seine Fähigkeit zur Reifung aus. Die Weinberge der Vernaccia liegen auf Böden aus gelbem Sand, Lehm und Tuffstein und befinden sich in einer Höhenlage von bis zu 400 Meter. Der Wein wird nach einer Ganztraubenpressung und einer 4-monatigen Reife auf der Feinhefe in Edelstahl ausgebaut. Er begeistert mit Aromen von Zitrusfrüchten, Pfirsich und den typischen weißen Blüten, sowie einer lebendigen Säure und salzigen Noten, die an die Nähe zum Meer erinnern. In den 1960er Jahren erlebte Vernaccia eine Renaissance, als der Fokus wieder auf die Qualität der Weine gelegt wurde. Die Region erhielt 1966 die DOC-Anerkennung, was sie zur ersten in Italien machte, und 1993 erfolgte der DOCG-Status. Eine interessante historische Fußnote ist, dass Vernaccia der Lieblingswein von Papst Martin IV. Gewesen sein soll, der ihn im 13. Jahrhundert mit Vorliebe zu Aalgerichten genoss, eine Delikatesse der damaligen Zeit. Das Terroir von San Gimignano ist dabei entscheidend. Die Kalk- und Lehmböden der Region, angereichert mit fossilen Muschelschalen, verleihen dem Vernaccia eine markante Mineralität. Die kühlen Brisen, die von den Hügeln und den nahen Wäldern herwehen, sorgen zudem für eine hervorragende Balance zwischen Reife und Säure. Und ein richtig herausragendes Merkmal des Vernaccia San Gimignano ist seine Vielseitigkeit. Während er oft jung getrunken wird, bietet er mit zunehmender Lagerung überraschende Tiefen. Besonders die Reserva-Qualitäten wie der Vigna Santa Margherita, die mindestens 12 Monate reifen, entfalten eine einzigartige Harmonie von Fruchtsäure und mineralischen Noten. Die frische, lebendige Säure des Vernaccia sorgt zudem dafür, dass er ein oft unterschätzter Speisebegleiter ist. Der Cru Vigna Santa Margherita, und nehmen wir ruhig den 2021er, der aus dem gleichnamigen Weinberg stand, gehört zu den Spitzenweinen von Panizzi. Der Wein wird teils in Edelstahl, teils in Barrique ausgebaut und vereint Eleganz und Reifepotenzial. Die ältesten Reben stammen aus den 1970er Jahren und tragen zur Komplexität und Struktur des Weins bei. Sage und schreibe, 25 Jahre Reifefähigkeit sind für den Wein absolut kein Problem. Was für ein Wein, was für ein Genuss, was für ein Erlebnis. Vielen Dank, nicht für die Neuerfindung, aber für die Erweiterung, die Ergänzung des Bewusstseins um Vernaccia di San Gimignano, dem Weingut Panizzi, und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Signitz.
Also auch gar nicht, dass du findest, dass man Wein mit Musik vergleichen oder verbinden könnte. Dass man sagt, man hat den einen Wein und den empfindet man so, vielleicht auch mit dieser Geschmackstaktung, und dazu würde die oder die Musik passen. Also jetzt, keine Ahnung, zum Burgunder passt, Toten Hosen sind scheiße dazu, aber Bach passt. Oder umgedreht.
Also man könnte das schon in diese Richtung pressen, wenn man das wollte.
Aber es ist nicht dein Stil.
Für meinen Teil, weil, ich weiß nicht, wenn man jetzt ein offener Musikhörer ist, dann hat man ja mehrere Stile, die man hört. Und dementsprechend ist ja, also ich habe auch schon Leute gesehen, die Burgund und Lafite auf einer Party getrunken haben in Südfrankreich, so, und dann dann passt halt Bach auch nicht mehr, sondern dann ist es halt irgendein Partylied, ja, oder irgendwie eine Hausmusik und dann passt es genauso gut dazu, weil es die Stimmung ja irgendwie anhebt und dann sagt man, wow, ich trinke gerade Lafitte und ich bin am Strand und ich habe geile Musik und coole Leute um mich rum und dann hebt das ja genauso die Stimmung. Also in dem Kontext könnte man, wenn man wollte, sich das hindrehen, wie man will, glaube ich. Also
ja. Findest du, man kann das? Man kann Lafitte bei einer Party trinken?
Also ich glaube, wenn man der, also ich hätte damit natürlich kein Problem, ich hätte damit keinen,
also von Geld mal losgelöst und von ethischen Gedanken oder sonstigen, sondern rein vom, was macht der Wein mit mir, wie fühlt sich der Wein an, hebt er meine Stimmung?
Ja, wieso nicht? Also natürlich, wenn man, glaube ich, auf einer Party eingeladen ist und man kriegt einen besseren Wein ausgeschenkt, fühlt man sich ja irgendwie elevated und spezieller. Ja. Also ich habe das erlebt auf einer Hochzeit, auf der ich war in Mallorca und die Hochzeit war, wir waren mehrmals in Mallorca auf einer Hochzeit, nicht, dass sich jetzt jemand angesprochen fühlt, aber es war eine davon, war unfassbar teuer, man hat einfach gesehen, da ist ganz viel Geld reingeflossen in die Location, in die Vorbereitung, die Band, alles Wahnsinn, das Essen war von einem Sternekoch und der Wein war untrinkbar, also so, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne bei Bier bleiben. Und dann kommt da ein Stück Limette in das Bier rein, weil das, dann will man einfach nur noch trinken, ja, einfach nur Party machen, weil das hat, und da haben die quasi einfach gesagt, das ist uns nicht wichtig, da haben wir keinen Stellenwert dafür. Und dann, also, ich sag mal, ein Teil der Gäste war das völlig egal, vor allem der Familie so, die hat gesagt, das ist unsere, unser Kind heiratet da jetzt, das ist natürlich völlig Nebensache, aber es waren schon auch Gäste dabei, die gesagt haben, also man war sich einig am Tisch, der Wein ist absolut schlecht. Und dann fühlt man sich auch irgendwie, ja gut, geht's denen jetzt nur darum, dass die, dass es schön aussieht und man ist denen quasi egal und wo ist der bessere Wein oder der gute Wein? Deswegen, wenn jemand Lafitte auf einer Hochzeit ausschenken würde, bring it on. Ich bin bereit.
Also. Ich nehme das Ticket. Cool. Also finde ich auch interessant, auch den Gedanken, weil manch einer ja dann schon Berührungsängste hat, also zwischen dem Wein und zwischen dem, zwischen der Situation oder der Feierlichkeit oder.
Ja, daher, es ist natürlich schon auch ein Sommelier-Ding. Man sieht das zum Beispiel bei den Grablers Hochzeit, also Stefan und Lissi, die haben Chacron als Aperitif gehabt. Also das muss man auch erstmal machen.
Auch nicht
schlecht. Also richtigen guten Champagner quasi, das, hat für uns Weinmenschen natürlich einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Als für andere Menschen.
Gibt es für dich irgendwas, was vergleichbar ist mit Wein? Also was dem Wein nahe kommt?
Ich würde sagen, ein ganz trockenes Nein. Also ich würde den Gedanken an sowas wie, gut, Petnat ist ja auch im Grunde noch Wein, aber auch irgendwie sieht diese Zwischendinger oder alkoholfrei, also kommt Wein nahe? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich würde da beim Nein bleiben.
Ist auch, finde ich, manchmal besser, als dann irgendwie was hinzubasteln, zu sagen, ach, deswegen könnte es so sein, dann lieber, dass man sagt, nee, ist nicht so meins. Wie kam das eigentlich bei dir? Also, hattest du ein Vorbild, hattest du eine Initialzündung? Warum bist du Wein? Oder war es Verzweiflung nach dem Jahr Musik machen, wo du sagst, es ist doch nicht meins? Ich nehme eine andere Droge als Musik, also sondern ich nehme Wein.
Genau, ich habe das nebenbei, also auch in London am Anfang, haben wir Wein nebenbei gemacht. Und wir haben festgestellt, dass wir in einer Stadt wie dort, wo natürlich viele, die dort arbeiten, aus Economy Week Countries kommen, also die quasi dort arbeiten müssen, weil daheim einfach nicht so viel geht. Und die haben natürlich dann keine Ausbildung, so wie wir jetzt gehabt, also eine klassische Restaurantfachmann-Ausbildung und nicht unbedingt jetzt eine Passion dafür. Und dann hat man gemerkt, wow, man ist ja eigentlich mit dem Wissensstand schon weiter als andere in Führungspositionen da. Das kann ja gar nicht sein. Und hab dann irgendwann gesagt, okay, weil mich das privat auch einfach so interessiert, und ich da irgendwie dann doch irgendwie jetzt ganz gut schon eine gute Basis habe, muss ich das ausweiten. Tatsächlich kam aber erst das auf der privaten Ebene, dass man Wein getrunken hat, sich getroffen hat, Blindverkostungen und so weiter, alte Weine, Das kam als erstes und dann hat man irgendwann gesagt, okay, das ist mir im Restaurant nicht sachlich genug, wenn ich nicht nur Wein mache. Und hab dann irgendwann gewechselt in die Sommelerie. Mhm. Zum Glück.
Gab es da jemand, der dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, so und das und oder wo du so sein wolltest wie der oder wo du einfach toll fandest, wie jemand was wusste, jemand was inszeniert hat oder war das reiner freier Wille und reine autodidaktische Eigenentwicklung?
Ich würde sagen, eine Mischung daraus. Also ich habe nie ein großes Vorbild im Wein gehabt, weil einfach ich wusste oder kennengelernt hat, dass das man sich Wissen aneignen kann. Für mich war eher immer spannender zu sehen, wie manche Sommeliers oder auch jemand wie die Paula Bosch damals im Tantris, was für ein Gefühl die für Wein hat, was für einen Umgang mit den Gästen. Weil weißt du, wenn wir jetzt uns hinsetzen und natürlich die 8 Subregionen in Vino Verde kennen oder wie auch immer, dann ist es cool, aber es bringt einen jetzt halt nicht unbedingt weiter im Leben oder in unserem jeden Tag sein.
Ja.
Und deswegen war für mich immer irgendwie spannender, bei anderen Sommeliers oder bei Weinpersönlichkeiten zu sehen, wie die damit umgehen. Was haben die für ein Gefühl für Wein? Haben die, wie schön verkosten die? Wie schmecken die? Und da hat jeder, den ich in meiner Vergangenheit irgendwie um mich hatte, war da irgendwie interessant, aber so richtig als großes Vorbild. Das ist vielleicht, wenn überhaupt, dann in der neuen Zeit jemand wie William Kelly, der jetzt einer der Chefs da bei Robert Parker ist, weil der Typ ist einfach mehr als ein wandelndes Lexikon, das ist einfach nicht mehr normal. Und jetzt macht er auch noch Wein nebenbei, der unfassbar gut ist. Aber ja, das ist so eine Vorbildfunktion auf jeden Fall. Also der Typ ist next level.
Hast du ihn mal kennengelernt?
Leider nicht, noch nicht, nee. Hm.
Aber ist sowas für dich ein Ziel, als solche besonderen Menschen irgendwie innerhalb deiner Karriere mal kennenzulernen? Oder sagst du, nein, die haben ihr Tun, ich habe mein Tun, man lernt sie ohnehin nie kennen, sondern man sieht sie nur in dem Augenblick. Ist ja bei Musikern also, ähnlich, wo man sagt, also die möchte ich gerne, aber eigentlich lernt man sie auch nie kennen, das ist ja so ein Wunschtraum.
Ja gut, also ich weiß, Zeit ist ein Faktor für beide Seiten und viele meiner Freunde, guten Freunde, die haben ihn oder auch andere solche Kaliber schon mal kennengelernt und natürlich macht das Spaß, also mit dem mal 2, 3 ältere Weine trinken macht, glaube ich, schon Spaß. Also das wäre schon witzig. Aber Zeit ist der Faktor, der da entgegensteht, leider.
Glaube ich gerne. Bist du lieber on oder off Wein? Also magst du lieber Wein trinken oder über Wein reden und dich darüber austauschen?
Beides, aber nacheinander. Erst trinken, dann reden.
Okay. Okay.
Also nur das Austauschen ist natürlich auch spannend, aber es ist, also wenn du drüber redest die ganze Zeit nur, dann willst du es halt auch irgendwann haben. Also wenn ich dir erzähle, wie geil der neue Jahrgang von Prüm ist, dann denken wir uns beide so, boah, jetzt aber so ein Gläschen wäre schon irgendwie was.
Das ist so krass und das ist so hart, finde ich, in unserer Branche und daher bewundere ich es auch so, wie du es sagst, dass du halt nur am Wochenende trinkst, weil du ja im Restaurant den ganzen Tag über Wein redest und also mir, zumindest mir geht das so, ich stelle mir diesen Wein dann, während ich darüber rede, geschmacklich imaginär vor. Also ich habe ihn auf der Zunge und beschreibe ihn und dann, wenn du dann abends nach Hause, trocken nach Hause gehst, das ist immer wie so ein kleines Stückchen Enttäuschung. Man muss natürlich, man kann sich ja nicht jeden Abend irgendwie die Birne voll zuleiern. Aber das ist manchmal hart. Es gibt Tage, da dachte ich, jetzt davon ein Gläschen, das wäre nicht schlecht. Und dann ist es dann Eigendisziplin. Also da bewundernswert, dass du das so durchziehst. Wenn man macht sich den ganzen Tag heiß damit, weißt du, weil du ja erzählst und darüber berichtest und dann auch die Euphorie mit den Gästen mitlebst, wenn die dann sagen, boah, der Champagner ist so genial und dann ist man selber in der Stimmung dann dabei, auch wenn du so ein bisschen angeheizt bist dann von der stressigen Abendphase, ja, und dann liegt man trocken da.
Absolut. Aber just for the best, sage ich da nur, also.
Das stimmt.
Ist ja dann doch, wenn man arbeitet, viel arbeitet, Stress hat und noch nebenbei Alkohol trinkt, ist einfach keine gute Mischung. Und klar, es gibt schon mal einen Feierabenddrink und so auch unter der Woche, aber ich würde das dann nicht als wirklich Wein trinken bezeichnen, sondern dafür am Wochenende lieber ein Fläschchen mehr und das kann man dann auch besser wegstecken, wenn man, wie gesagt, da nicht unter der Woche schon irgendwie anfängt.
Klar, ohne Frage. Bist du lieber Film oder Buch?
Film definitiv.
Okay.
Film definitiv.
Welche Genre?
Also ich finde Filme spannend, die so in die Western-Richtung gehen. Also keine eigenen Western-Filme, wo jemand jetzt blöd rumschießt, sondern alles, was die Coen-Brüder zum Beispiel gemacht haben. Ja. No Country for Old Men, die ganzen Fargo-Sachen oder auch True-Crime-Sachen oder sowas wie True Detective zum Beispiel, fand ich absolut grandios. Das finde ich schon sehr gut. Leider gibt es da nicht so viele Sachen. Ich finde zum Beispiel auch die Denis Villeneuve-Sachen alle grandios. Also Dune ist natürlich der neueste Top, aber auch die alle anderen Sachen, die der gemacht hat, sind unfassbar. Also ich bewundere das, wie man so viel Spannung in einen Film reinkriegen kann. Also dieser Spannungsbogen, der hört ja nicht auf. Also bei diesen Filmen, das ist schon grandios. Also da ich selten Filme anschaue, wie du gerade raushörst, sind es dann doch eher immer Blockbuster.
Ja.
Da ich nicht wirklich der Fernsehmensch bin. Also ich schaue dann eher vielleicht noch, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, irgendeine Reportage an über irgendwas, um irgendwie runterzukommen.
Ja.
Meine Frau macht sich da immer lustig drüber. weil es teilweise dann wirklich dann so Archäologie-Dokus sind, aber ich finde das dann auch wirklich spannend, weil es so anders ist, als das, was ich den ganzen Tag mache.
Und sie haben so eine ruhige Kameraführung und da erzählt jemand so,
ich kann das
so nachvollziehen. Und absolut. Dann aber trotzdem auch mit diesem Effizienzgedanken, also zumindest ging mir das so, deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass man trotzdem auch diesen Moment noch was lernt, was man vielleicht in der späteren Kommunikation mit den Gästen dann irgendwo noch gebrauchen oder verwerten kann und sich dann absolut, in einer gewissen Form dann irgendwie trotzdem weiterbildet und nicht nur berieseln lässt von, keine Ahnung, wer wird Millionär oder was, da kannst du vielleicht auch was lernen, weiß ich nicht, aber man hat einen Tiefsinn dabei, also teile ich sehr.
Absolut.
Ja. Digital oder analog? Was liegt dir mehr?
Also musikalisch muss man natürlich sagen, trotz der fortgeschrittenen Softwaretechnik ist analog natürlich schon geiler. Also
auch bei elektronischer Musik? Ich dachte, da wäre alles digital.
Also bei elektronischer Musik ist natürlich analog sehr, sehr anstrengend, sehr schwierig, weil du halt riesige Türme von Synthesizern und so weiter hast, das machen die wenigsten. Aber wenn man jetzt von Gitarrenmusik spricht oder Rockmusik oder keine Ahnung, sowas wie, weiß ich nicht, ABBA oder Rockmusik früher, weißt du, so ein Röhrenverstärker, der erstmal warm werden muss und diese Power, diese Hitze von einem Marshall Stack und so, das ist schon eine andere Nummer, deswegen analog ist schon krass, aber du kannst natürlich mit moderner Technik und Software heutzutage ganz, ganz viel machen. Also Home Recording, Wahnsinn. Also was da mit wenig Aufwand viel machen, das ist schon klar. Aber trotzdem, ich würde analog sagen, auf jeden Fall.
Okay. Hat es da den gleichen Effekt bei der Fotografie, dass du selbst als Laie ganz viel hinbasteln könntest und ein Musikwerk erschaffen könntest, aber wenn du Freak bist, dann trotzdem das Analoge immer fühlen würdest? Weißt du, wie ich das meine? Also ich finde, beim Wein ist genauso. Du kannst zwei Industrieweine nehmen, die sind lecker und die können viele irgendwie hinbasteln, die mit Wein Seele nichts zu tun haben. Aber wenn du dann einen handgemachten Wein hast, dann fühlst du die Seele dabei. Und so geht es mir bei Fotografie manchmal auch. Und wahrscheinlich bei Musik dann auch, oder?
Ja, natürlich, ja. Die Passion, die Seele, definitiv. Also ist schon was dran, würde ich auch sagen.
Ich finde, sowas geht auch mit Weinläden. Das ist also ein Weinladen. Du kannst einen wirklich seelenbehafteten Weinladen niemals künstlich hinbasteln mit einer riesen Weinkarte oder mit irgendwie einem wahnsinnigen Interieur. Da gehört immer eine Seele zu. Gab es für dich mal einen Weinladen, wo du absolut aufgegangen bist und sagtest, hier will ich einziehen?
Ja, das ist tatsächlich vor kurzem erst wieder der Fall gewesen. Ich war mit einem Kumpel in London für 2 Tage und wir waren im Restaurant und haben noch eine Flasche Wein gebraucht. Und jetzt darfst du dreimal raten, was wir für einen Wein gekauft haben dort. Also aus welcher Region? Es war ein Bordeaux.
Waren 50-50 Chance.
50-50 Chance, weil alte Liebe und so. Okay. Aber es war im Hedonism in London, da am Berkeley Square. Und das ist unfassbar. Hammer. Es gibt jeden Wein aus jedem Jahrgang. Wahnsinn, also es ist unfassbar. Und auch ein Service, ja, am Sonntag haben die auf und liefern dir das und Wahnsinn, also das ist Wahnsinn. Also auch mein Kumpel war total beeindruckt, dass die dir am Wochenende, am Sonntag schreiben die dir per WhatsApp, wo sie dürfen sie den Wein hinliefern und kostenlos und Richtig krass. Also, und auch du gehst da drin und du gehst da rein und du verlierst dich komplett in dem Angebot. Das war sehr eindrucksvoll.
Die Freude, das zu sehen und die Flaschen dort zu sehen und sich da auch die Sachen, die man getrunken hat, dann einfach nochmal zu rekonstruieren. Wie hat der geschmeckt? Wie war das Erlebnis? Wie mag der sich jetzt entwickelt haben? Es geht mir manchmal auch so im eigenen Weinkeller oder mit einer Weinkarte oder mit einer eigenen Weinkarte, wo man so diese Neugierde und die Freude einfach an den Flaschen und an den Gegebenheiten so unfassbar hat. Wenn du so ein, also wenn du sagst, du holst dort so einen Wein für einen Abend, was ist da für dich der Mindestanspruch an Service, den du dann selber zum Weintrinken haben möchtest? Also brauchst du bestimmte Gläser? Brauchst du Karaffe, keine Karaffe? Musst du unbedingt einen Durand haben? Oder reicht auch, das mit dem Schraubenzieher reinzudrücken, den Korken? Oder also wo sind deine Limits oder was ist für dich Weinservice?
Also tatsächlich ist es mir wirklich, und das meine ich ernst, eigentlich egal. Man kennt das nämlich aus Frankreich, dass man die kleinsten Gläser für den größten Wein kriegt. Oder in Paris zum Beispiel kriegt man ja Wassergläser teilweise, auch in besseren Restaurants.
Ja.
Wenn ich jetzt mit meiner Frau wo unterwegs bin, dann würde ich jetzt niemals irgendwie einen Aufstand machen und sagen, haben Sie nicht die Riedel Performance Gläser oder die Salz oder die Spiegler oder was auch immer. Aber als wir jetzt in London waren, zum Beispiel diesen Wein mitgenommen haben, wusste ich, dass in einem Restaurant, wo wir waren, die haben die besten Karaffen, alles drum und dran, und das macht dann einfach mehr Spaß. Ja, da hat man dann auch mehr so das Gefühl, dem Wein ist jetzt alles gerecht geworden, quasi die Karaffe, die Gläser, der Service, und dann kommt eine wie nennt man die, so ein Behälter dazu, wo man den Wein reinlegt, so wie im Schwarzen Adler, weißt du, diese
Weinkörbchen.
Körbchen, genau. Und das sieht einfach cool aus, ja, und dann sitzt du da und schwenkst den Wein und siehst dieses ganze Equipment, das man dabei hat. Aber ich habe genauso viel Spaß, wenn ich irgendwo in Paris reingehe und die stellen den Wein einfach ungekühlt auf den Tisch, und dann weiß ich halt, sage ich zu meiner Frau, jetzt muss man halt schneller trinken. Die Atmosphäre. Also es ist mir sozusagen eigentlich ehrlich gesagt egal.
Okay, und selber im Lokal? Also was war für dich der Mindestanspruch? Ihr habt das ja mehr oder weniger aus dem Nichts erleben lassen, aus der Taufe gehoben. Wo hast du gesagt, das ist mir wichtig? Waren es die Gläser? Waren es bestimmte Karaffen? Waren es irgendwelche Tools, die du brauchtest? Oder?
Also Gläser wussten wir direkt, dass wir einfach unsere Spiegelau Definition nehmen und auch nur die wollen. Und Karaffen haben wir dafür Riedel Merlot Decanter. Und ich wollte auch nichts anderes. Ich wollte das relativ streamlined und einfach klar ersichtlich haben, weil ich auch einfach nicht die Zeit habe. Also ich liebe natürlich, wie gesagt, Weinservice und mit Glas avinieren und drum und dran mit Kerze, aber dafür haben wir im Restaurant einfach nicht die Zeit. Das ist einfach nicht machbar. Und deswegen, wir machen die Flasche auf, graziös genug, und dekantieren die, wenn es passt, und dann war's das. Und dann wird es getrunken. Also ich habe da auch nie verstanden, in anderen Restaurants oder in Sterne-Restaurants, in denen ich gearbeitet habe, haben mir die Sommelis gesagt, unbedingt bloß mit der Handserviette die Flasche anfassen. Wir sind ja nicht in der Wirtschaft. Und jetzt denke ich mir so, wenn ich das in meine Hand nehme, einfach so viel mehr Gefühl. Und es fühlt sich einfach so viel besser an.
Ja.
Und dann nehme ich lieber die Handserviette und wisch den Tropfen oben ab oder so. Also ich habe diese ganzen Regeln waren für mich immer irgendwie nicht nachvollziehbar, unpraktisch irgendwie. Ich weiß nicht, also.
Welches Weintool war für dich der größte Blödsinn?
Also ich glaube, es gibt so Aerator, die den Wein anscheinend beim Ausgießen schon belüften sollen.
Ja.
Da würde ich mal gerne eine Studie dazu sehen, weil das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, ob ein mechanisches Vorgehen eine Zeit ersetzen kann. Ich könnte mich täuschen, wie gesagt, but I don't think so. Das finde ich Quatsch. Also wenn das dann so rausgesprüht wird und dann irgendwie so total schaumig ist, nur dass Sauerstoff reinkommt, das glaube ich einfach nicht, weil große Faktoren sind einfach beim Weinbelüften Wärme und Zeit. Also und Sauerstoff natürlich, aber der ist ja sowieso gegeben. Von dem her.
Ich habe da eigentlich immer positive Erfahrungen mitgemacht. Ich finde, die Ruhe und die Zeit tut dem Wein manchmal gut, als wenn man ihn ganz schnell belüftet. Aber manchmal hilft es, gerade in dem Augenblick, wo du aufgrund von Gründen XY das probieren musstest. Ich habe bei mir im Büro einen Ionisierer liegen. Also es ist wie so eine Untersatz, wie so ein Bierdeckel. Und da sind Ionen eingearbeitet und die lassen den Wein anders entwickeln, als wenn er ohne Ionisierer dort ist. Das ist auch ein schräges Teil. Das habe ich schon ewig nicht mehr probiert. Es fiel mir jetzt nur gerade ein, als du das mit dem Aerator erzählt hast. Ja, es gibt da schon verrückte Geschichten. Bin gespannt, ob sich das entwickelt und wie sich das irgendwie entwickelt. Ja, mal schauen. Aber manchmal braucht man auch gar nichts einfach, weil der Wein in sich selber schon so schön ist, man lieber sich die Zeit nehmen sollte, um sich damit auseinandersetzen und damit beschäftigen sollte und dieses Trinken einfach mal manchmal das Schöne ist, nicht immer dieses Analysieren und gucken, haben wir jetzt noch irgendwie 5 Minuten Vorsprung geschafft und kriegen wir das noch irgendwie hin, sondern einfach sein lassen. Ja.
Mhm. Absolut.
Wolltest du schon mal Wein machen? Hattest du da schon mal den Wunsch? Also ist bei dir Endziel Winzer oder ist das, was die anderen machen sollen?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das können andere besser. Und also hätte ich alles Zeit und Geld der Welt, dann wäre es ein anderes Thema. Aber ich glaube, das überlasse ich denen, die das wirklich gut können.
Aber du würdest es nicht ausschließen. Also könntest du dir schon vorstellen zu sagen, irgendwie mal einen Wein zu machen oder die Idylle darin zu sichern. In welchem Gebiet? Ist es dann wieder Bordeaux-Burgund oder ist es, wenn ich es dir schenken würde?
Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre es auf jeden Fall natürlich Burgund, ja. Also ist da wahrscheinlich auch egal wo.
Aber glaubst du nicht, dass man da an der Perfektion scheitern würde? Wenn du in Burgund wärst und du
vornimmt und wirklich dabei ist, dann kann man das schaffen. Man braucht natürlich Erfahrung und Know-how.
Ja.
Aber das wäre spannend sicherlich.
Wobei wir jetzt ja schon genügend Geld in die Hand genommen haben, das Weingut zu kaufen, dann kriegen wir auch die Berater dafür. Also von dem her müsste ja funktionieren. Welche Region ist unterbewertet?
Unterbewertet? Also nach wie vor war eine meiner spannendsten, tiefgreifendsten Weinreisen in Galicien, in Spanien. Also ein sehr guter Freund von mir, der Daniel Varela, der auch einen Weinhandel hat, Viniverica, der hat uns damals mitgenommen und das war unfassbar. Also kulinarisch unfassbar, nie erreicht, weintechnisch auch im Inland von Galicien, Ribera Sacra, Wahnsinn. Also Rias Baixas kennt man natürlich, Albarino und Co., aber die Weine haben so viel Ausdruck, sind so maritim, so unfassbar. Also es ist wirklich, also und auch rote Sachen gibt es Wahnsinn. Also das erwartet man gar nicht. Ja, wirklich so 1,5 Stunden weg von der Küste im Inneren, im grünen Herzen quasi von Galicien gibt es Weine, die, glaube ich, der Großteil nicht kennt. Das ist krass. Also auf jeden Fall most underrated Wine Region, kann man
wirklich sagen. Kann ich teilweise wirklich teilen. Also selbst in Albarino Sin, wo man sagt, das haben viele irgendwie schon mal gehört, vielleicht nicht in der Tiefe probiert, aber wenn du da was probierst, was eine gewisse Authentizität oder eine gewisse Typizität oder eben auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat, ist selbst das, also selbst der Mainstream ist da mindblowing. Und eigentlich erstaunlich, dass das so wenige wirklich offen oder im Sinn haben. Was ist für dich Wein in einem Wort?
Passion.
Schön.
Wäre das nächste Wort, das mir dazu einfällt, natürlich, ja.
Und Leben ohne Wein, könntest du dir das jetzt noch vorstellen? Also, dass du...
Leben ohne Wein ist möglich, aber nicht so schlimm wie Leben ohne Kaffee, ist mein Ansatz.
Echt? Okay, krass.
Also, das ist, glaube ich, meine größte Sucht ist Kaffee. Also...
Kann ich witzigerweise nachvollziehen. Ich habe damit aufgehört seit Anfang des Jahres und es war die härteste Entzugskur, die ich je durchgemacht habe. Und das ohne Alternativdroge, also kein Mate, kein grünen Tee, keinen schwarzen Tee. Und daher, ich habe es halt mehr oder weniger, ich habe Kaffee geliebt, mochte auch den Geschmack. Aber es war für mich eben auch eine Geschmacksdroge eigentlich in dem Sinne. Und somit kann ich diese Aussage mehr als teilen, dass du sagst, ich könnte nicht ohne. Das dachte ich auch immer. Und manchmal ist einfach die Situation, wo man sagt, dann braucht man es. Aber manchmal muss man es auch nicht.
Großer Respekt auf jeden Fall von meiner Seite.
Ich wollte jetzt hier nicht Fishing for Compliments machen. Also da. Ja. Was war für dich das schönste und das schrecklichste Sommelier-Erlebnis?
Schönste und schrecklichste Sommelier-Erlebnis. Da muss ich auch mal kurz nachdenken. Gut, ich sehe immer wieder Weinkarten, wo die Sommeliers die Rebsorten mit draufschreiben. Das ist ja im Grunde kein Problem, man spart sich da Zeit. Aber oft stimmt es halt hinten und vorne nicht.
Das ist krass, und das ist wirklich schlimm. Wenn du dann, keine Ahnung, du hast XY Bordeaux und dann sind da Rebsorten mit drauf, die dann überhaupt niemals was zu suchen hatten.
Vor allem denke ich mir halt so, du machst ja nichts anderes. Also dein Hauptjob, du bist ja Sommelier als Sommelier angestellt.
Ja.
Wenn es jetzt ein Geschäftsführer ist, der halt sowieso im Stress ist und zu viel Arbeit hat, dann verstehe ich das ja noch. Ist trotzdem blöd, aber wenn jetzt wirklich ein Sommelier hat, der nur das macht,
ja,
dann denke ich mir halt so, you had one job. So, warum? Du kannst doch googeln. Also du kannst ja wirklich googeln. Du kannst Siri fragen, was für Rebsorten in dem Wein drin sind. Du musst es ja gar nicht eintippen. Ja. Warum klappt das nicht so nach dem Motto? Und ja, die schönsten Sommelier-Erlebnisse sind natürlich immer, wenn ein Sommelier einem was empfiehlt, was man selber gar nicht so kennt. Und man denkt natürlich als versierter Sommelier, dass man irgendwie dann doch Jahrgänge und Weine irgendwie alles kennt. Aber oft bin ich dann so, dass ich mich vor allem bei guten Sommeliers, wenn man jetzt zum Beispiel einen Schwarzen Adler geht, zum Josef oder auch Melanie, da weiß ich ganz genau, die sind, egal was ich für eine Frage stelle, die sagen ja, so und so. Und dann gibt man sich da in die Hände und dann hat man auch so wahnsinnig schöne Sommelier-Erlebnisse. Und dann sehen die auch, dass ich total glücklich damit bin und sind auch glücklich. Das ist schon cool.
Stimmt. Also kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Gibt es bei dir noch Ziele und Wünsche? Also ihr habt jetzt zwar gerade aufgemacht, wahrscheinlich ist ein ganz großer Wunsch, dass das Restaurant so weiterblüht, wie es jetzt aufgeblüht ist. Aber darüber hinaus, hast du persönlich oder beruflich irgendwelche Ziele oder Wünsche oder sagst, ich glaube, ihr wollt eine Weinbar aufmachen, die Sisters heißt oder sowas, ne?
Wäre witzig, auf jeden Fall. Nein, also
müssten noch die beiden Mädels finden dafür dann.
Wir hatten ja doch jetzt glaube ich, für ganze Gastronomie, Sterne-Gastronomie war dieses Jahr nicht so einfach. Einfach mit dem, der Market war ein bisschen langsamer, die Konjunktur war schwächer. Man liest jeden Tag ja in der Zeitung so nach dem Motto. Und jetzt ist erstmal wieder einfach wichtig, dass unser Restaurant weiterhin gut läuft und so läuft, wie es einfach jetzt schon läuft, aber einfach, dass alles passt. Das ist ja trotzdem, da ist ja auch Arbeit drin involviert. Also es ist ja noch keinerlei Routine drin, sondern es ist ja immer noch, jeden Tag denkt man sich, was für einen Weinabend könnten wir machen, was könnten wir ändern. Jetzt haben wir mittags unsere Öffnungszeiten geändert, von Sonntagmittag auf Freitag und Samstagmittag. Also es ist schon noch täglich ein Austausch da von Ideen und man spricht sich ab und redet drüber und so weiter. Also das ist gut, wenn das erstmal so bleibt und weiterhin dynamisch Ideen in den Pool kommen und so weiter. Und dann kann man ja in ein paar Jahren immer noch überlegen, ob man irgendwie eine Sisters Vibe aufmacht oder so.
Aber schöner Gedanke.
I like. Danke für die Namensfindung. Wir haben auf jeden Fall schon einen Namen für eine Weinbar.
Ich war leider noch nie in Brothers. Steht ganz weit oben auf meiner Wunschliste und rückt definitiv nach dem Gespräch einige Plätze weiter nach vorne. Was für ein angenehmer Kollege, was für ein angenehmer Zeitgenosse. Wie viel lebendige, lebhafte und trotzdem bodenständige Sympathie. Danke für das tolle Gespräch, lieber Tobias. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war kurzweilig, es war lebendig und es wirkte so authentisch. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön euch, dass ihr jetzt noch da seid, dass ihr zugehört habt, dass ihr Spaß daran hoffentlich zumindest hattet. Und ich hoffe, dass ihr uns weiterempfehlt. Ich hoffe, dass ihr uns liked, dass ihr uns bewertet, dass ihr uns Tipps, dass ihr uns Kommentare hinterlasst, wenn ihr das ein oder andere verbesserungswürdig findet. Und einfach, dass ihr bei uns seid. Dank euch ist das Projekt zu dem geworden, was es jetzt ist. Und dank euch macht dieses Projekt so unfassbar viel Spaß. Ganz lieben Dank. Und noch ein großes Dankeschön der Schlumberger Gruppe, zu welcher die Handelshäuser Segnitz, Consiovini, Schlumberger und auch das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg gehören und die uns sowohl wirtschaftlich als auch händisch richtig kräftig unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche. Ich freue mich auf Freitag und ich freue mich, dass wir in München bleiben können und sich für uns die Türen des legendären Restaurant Tantris öffnen werden. Und diese öffnet für uns der großartige Sommelier Julia Grunwald.
Ah. Hallo, grüß euch. Hier ist Stefan Grabler aus dem Gasthaus Balz in München. Und ich habe die Ehre, ein paar Worte über Tobi Glas aus dem Restaurant Brothers zu verlieren. Und da fällt mir natürlich in allererster Linie direkt mal das Weinbauland Frankreich ein. An vorderster Front die Weinbauregion Burgund, wo er eine Koryphäe ist, wo er was Jahrgänge, Lagen, Weingüter angeht, ist er ein absoluter Perfektionist. Kennt sich da aus wie kein Zweiter. Merkt man auch an seinen Weinkarten oder jetzt auch an der Weinkarte in seinem eigenen Restaurant. Das ist immer sehr fein aufgestellt. Nur das Erlesenste von den Erlesenen. Safterl finden da den Weg auf seine Karte, was immer geil ist. Klar, er ist hin und wieder ein Klassiker. Das heißt, auf Flascherl, Reifen Bordeaux kann man immer ganz gut wegzischen mit ihm. Da hat er immer Bock drauf und bleibt nicht stehen. Hat sich sicher in den letzten Jahren auch ein bisschen, Gott sei Dank, weiterentwickelt, was Jura angeht, was ein bisschen naturige Geschichten angeht. Bleibt aber seiner großen Liebe für die Klassiker dieser Welt immer treu, was sehr, sehr schön ist. Er ist als Gastgeber im Restaurant ist er sehr, sehr feinfühlig, sehr elegant und ja, großer Sommelier. Und geil, dass er jetzt so einen Megaladen mit seinem Bruder in München aufgemacht hat. Und als Mensch muss man zu Tobi natürlich sagen, dass er ein großer Freund ist, hat immer ein offenes Ohr, wenn es irgendwie um Fragen rund um die Selbstständigkeit geht. Immer ein sehr ehrlicher Austausch mit ihm, mit immer ehrliche Kritik an unserem eigenen Laden üben, was natürlich sehr, sehr fein ist, wenn man so einen geilen Gastronomen hat, der einem immer mit Rat und Tat zur Seite steht, ist natürlich cool. Und ja, stellvertretend spreche ich heute natürlich auch für meinen Geschäftspartner, für den Markus Hirschler. Aber ja, dem hat es gestern ein bisschen zu gut geschmeckt. Von dem her soll er sein Rauscherl ausschlafen. Schönen Tag euch.